Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mono. Ist ja selten genug. Und wir stehen wieder auf dem Ausstellungsschiff MS Wissenschaft. Wenn ich wir sage, dann meine ich Dr. Nikolaus Wörl auf der einen Seite.
Hallo. Hallo
Nikolaus.
Hallo.
Und Lars Nahmer auf der anderen Seite. Wir drei machen das jetzt zum x-ten Male. Ich habe gar nicht nachgezählt, wie oft wir das jetzt schon getan haben, aber es fühlt sich schon an, wie man kommt quasi nach Hause. Trotzdem würde ich gerne euch noch mal kurz vorstellen. Nikolaus ist promovierter Physiker an der Universität Duisburg-Essen und Science Communicator oder Wissenschafts-, wie nennst du das? Evangelist, hast du dich, glaube ich, selber genannt.
Evangelist, ja. Ja,
erster aber, Güte.
Genau, das beschreibt mich ganz gut eigentlich. Also selber Naturwissenschaftler, Forscher, Physiker. Nicht in dem Feld, was wir uns hier gleich angucken werden. Hier geht es ja jetzt gleich um das Universum. Ich bleibe mit meiner Forschung eher auf der Erde. Ich interessiere mich für Materialien. Und ich bin eben auch Wissenschaftskommunikator, habe selber einen Podcast, Methodisch Inkorrekt, wo wir eben Wissenschaft kommunizieren, einmal die Woche, neueste Forschung vorstellen. Und deswegen interessiert mich natürlich auch hier anderes Medium, so ein Schiff, wie da mit Bildern, mit Exponaten Wissenschaft kommuniziert wird. Und deswegen freue ich mich jedes Jahr, mit euch hier zu sein.
Also wie kann man Wissenschaft an Mann und Frau bringen?
Genau.
Und alle, die dazwischen sind, genau. Und weil du gerade sagtest, du freust dich auf das Thema hier, haben wir das Thema noch nicht verraten. Es geht um das Universum.
Ich glaube sogar unser Universum.
Unser Universum. Und da ist kaum jemand näher dran als der Lars, denn er hat im Gegensatz zu uns beiden schon zwei der großen Weltraumbahnhöfe dieser Welt besuchen dürfen. Hallo Lars.
Hallo Martin.
Du machst den Podcast auf Distanz. Genau. Auf Bindestrich, nee, ohne Bindestrich, ne?
Ich meine, dass die zweite auch gibt, die wird leitet um,
Okay, also mit oder ohne Bindestrich ist egal, auf distanz.de und als solcher machst du ein Angebot für und über Astronomie und Raumfahrt und da bist du natürlich mit dem Thema Weltall also bestens vertraut hier.
Oh, so gut, wie man es für ein Hobby machen kann. Es ist, ich mache das ja nicht beruflich, habe es auch nicht gelernt, aber ich begeistere mich sehr dafür und schaue, was ich mitkriege. Ja.
Also ich habe noch nie mit jemandem begeisterter irgendwo im Dunkeln gestanden und habe mir den Sternenhimmel erklären lassen mit einer Taschenlampe, mit Hilfe einer Taschenlampe. Das war sehr beeindruckend gewesen.
Das war ein sehr schöner Abend.
Aber wo ich gerade gesagt habe, du warst schon auf den beiden Weltraumbahnhöfen, das ist ja eigentlich interessant. Ne? Wir sprechen von Weltraumbahnhöfen, sind aber jetzt hier in einem Hafen. Wir sind nämlich im Hafen von Dortmund. Ausnahmsweise, weil sonst sind wir eigentlich immer in Oberhausen oder
ich bin auch nur unter Protest hier, ne? Das sage ich nochmal. Ich komme aus Gelsenkirchen, bin Schalker vom Herzen.
Und überall also steht hier BVB auf den Stromkästen, das ist blöd.
Aber für die Wissenschaft bringt man Opfer.
Aber wie gesagt, du warst schon bei den Weltraumbahnhöfen sozusagen. Das ist eigentlich lustig, ne? Man würde ja dann denken, das sind eigentlich keine Raumschiffe, sondern Raumzüge, die dann
Es ist ein bisschen eine deutsche Eigenart, Weltraumbahnhof zu sagen, weil es durchaus im Englischen den Begriff Spaceport gibt. Ah. Da hast du dann einen Weltraumhafen.
Okay, es ist nicht die Space Railway Station.
So, genau. Das heißt, das kannst du je nach Sprache ziemlich flexibel sehen. Und hier sind wir auch in einem Hafen auf einem Schiff.
Ja, ne? Passt eigentlich ganz gut. Ja, wir stehen auch wieder ganz am Anfang, machen das Vorgeplänkel hier ganz am Anfang und wir müssen gleich mal dazu sagen, es ist heute sehr voll. Es sind Ferien in Nordrhein-Westfalen, wo wir hier ja stehen. Wir sind, wie gesagt, in Dortmund und es kommen hier laufend Familien mit Kindern rein. Man geht in den Bauch des Schiffes, das ist ja eigentlich ein ehemaliges Frachtschiff. Und dieser Frachtraum ist zum Ausstellungsraum umgebaut worden, vor vielen Jahren schon und wird regelmäßig genutzt. Und die Ausstellung wird organisiert von der Wissenschaft im Dialog Firma. Die übernimmt das und lädt dazu unterschiedliche Forschungsgruppen ein, hier Exponate da hinzustellen. So ist das grundsätzliche Setting. Wir stehen jetzt quasi am Eingang, da ist ein Portal aufgebaut, ein Tunnel, durch den wir hindurchgehen. Es ist nicht ganz so dunkel, wie wir das schon mal erlebt haben.
Ich glaube sogar dieser Tunnel, wie du ihn nennst, das soll ein schwarzes Loch symbolisieren, oder? Also im Hintergrund, am Ende des Tunnels ist tatsächlich eine Visualisierung von dem ersten Bild, was man von einem schwarzen Loch gemacht hat. Dafür gab es, glaube ich, den Nobelpreis, oder? Wenn ich mich jetzt nicht... den Physik-Nobelpreis vor einigen Jahren. Und davor ist dieser Tunnel, wie du ihn gerade genannt hast. Ich glaube, das, wo wir da eintreten, das soll eben der Ereignishorizont sein. Also,
ich habe gedacht, das ist ein Ethanolkamin.
Ereignishorizont heißt ja, du kommst nicht mehr wieder zurück da raus. Ne? Deswegen, ich bin gespannt, was da drin dann gleich passiert.
Ich möchte noch eine weitere Interpretation.
Ja, gerne.
Geben. Also,
ja.
Wenn man sich vorstellt, dass von dort... also ich teile, es soll sicher eher ein schwarzes Loch sein, aber wir haben zu unserer Linken hier eine große Wand mit Zitaten, mehr oder weniger korrekten Zitaten, ich glaube, ich habe auch schon ein falsches gefunden, aber mit Zitaten, und wenn man ganz links auf die Tafel guckt, ist der Abstand zwischen den Zitaten sehr groß, und der wird immer dichter, je weiter man sich diesem Tunnel näher.
Ah, ja sicher, sie werden angezogen
von dem Schwarzen. Ja, aber du siehst da hinten Galaxien, komplette Galaxien, die verdichtet sind. Also ich habe, wenn ich das von dort nach hier denke,
nach außen?
Sieht es ein bisschen aus wie diese Visualisierung für mich von ganz dichter Materie zu loserer Materie mit der Expansion des Universums vom Urknall bis heute. Wäre eine weitere Möglichkeit, von dort nach hier zu gucken.
Aber du siehst auch die Ringe um
das
Loch.
Ja, deswegen, das soll wohl tatsächlich ein schwarzes Loch sein. Aber das
aber ich
andere,
schwarze Loch ist ja auch maximal verdichtete Materie. Ja. Also von daher geht's. Und übrigens auch sehr schön, Information, die ins schwarze Loch reinfällt. Also hier deine ganzen Zitate, die da reinfallen, die sind ja auch verloren. Ne? Information kommt nicht mehr raus. Also schön, ja. Also
wir nehmen diesen Podcast für nichts auf, aber ja.
Aber eins kann man schon mal sagen, Burger und Erfrischungsgetränke gibt es im Schwarzen Loch nicht. Die sind nämlich verboten.
Da oh ja.
Kann man schon mal sehen.
Das ist,
so, dann sind wir ganz mutig. Ach nee, Lars hat noch was entdeckt.
Ich wollte es eigentlich passend sagen, Juri Gagarin wird zitiert mit den Worten, los geht's.
Los geht's, okay.
Oh, das ist auch ein guter Anfang. Ja. Ich finde, ich habe mich ja gerade auch auf dieser Zitate-Wand ein bisschen umgeguckt und ich habe eins gefunden, was mir echt gut gefällt, von Richard Feynman, mein Lieblingsphysiker. Der sagt, der Spaß fängt erst dann an, wenn man die Regeln kennt. Im Universum aber sind wir momentan noch dabei, die Spielanleitung zu lesen. Das finde ich sehr, sehr schön irgendwie. Passt auch eben ganz gut zu der Ausstellung, dass wir gerade versuchen zu verstehen, was da draußen alles ist.
Weil ich jetzt hier ja vor einem Physiker stehe, ich habe auch schon gesehen und an dich gedacht, Physiker sind aus Atomen gemacht. Ein Physiker ist ein Versuch eines Atoms, sich selbst zu verstehen.
Wer hat das gesagt?
Ist das? Das kann ich von hier gerade nicht mehr lesen, aber okay. Wir können den Schritt eben machen, es steht drunter, ist von einem Physiker.
Okay, dann feuere ich noch einen ab, damit wir gleich sicher sind. Ja. Captain, es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet, ich weiß es nicht.
Oh.
Mit diesem Motto gehen wir mal rein. Ja. Wir werden nämlich gleich auch sicherlich einige Dinge nicht wissen oder falsch erzählen. Das stammt von Data aus Raumschiff Enterprise.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es
nicht. Das muss man sich aber auch trauen zu sagen.
Genau.
Das ist ja genau und das Problem, was viele auch... Erklärbären und Bärinnen so haben, dass sie dann
nicht sagen können.
Dass sie nicht sagen können, das weiß ich jetzt einfach.
Und es ist natürlich der Beginn all jeder Forschung. Ne? Also du musst dir erstmal eingestehen, dass du es nicht weißt und dass du es erforschen möchtest.
So, das Zitat mit dem Physiker und den Atomen ist von Michio Kaku.
Ah, Michio Kaku, okay.
Michio Kaku.
Ich habe schon als Kind von einer Reise zu den Sternen geträumt. Zur Not wäre ich auf einem Besen hingeflogen. Valentina
Blocksberg.
Tschechkova. Also, nee, nein, das war Valentina Tschechkova, eine Kosmonautin.
Gut, komm.
Warum steht das?
Ihr traut euch nicht ins schwarze Loch.
Nee, ich habe ein bisschen Angst, dass ich...
wenn er einmal drin bist, ist es vorbei.
Ja, aber ich bin auch so schon gut verdichtet. Also.
Aber man kommt auch hinten wieder raus. Also bei der Raumschiff Enterprise ist man doch irgendwie so durchgeflogen.
So Wurmlochcharakter.
Kann man doch hinten wieder raus.
Es ist wirklich sehr, sehr gut besucht.
So, jetzt stehen wir vor diesem...
Jetzt stehen wir vor dem...
rotierenden roten... Auge, Ereignishorizont, sagtet ihr dazu?
Also ich glaube, es wird eine künstlerische Interpretation bis zum gewissen Grad sein, vermutlich, weil es so lange läuft. Ich versuche mal die Bildbeschreibung.
Ja, genau, du bist der Beweglichste. Geh mal in die Knie, genau.
Also, es ist nur ein Urheberrechtsvermerk.
Oder? Na, was wichtig ist in Deutschland.
Ja.
Mit freundlicher Genehmigung.
Ja. Also ist es nämlich nicht nur ein Foto von dem schwarzen Loch, über das wir gerade gesprochen haben, was den den Nobelpreis auch erbracht hat, sondern eine Animation. Und ich hatte neulich gesehen, dass es da eine Animation gibt, ne, eine fortlaufende Beobachtung des schwarzen Lochs und deswegen man auch Bewegung gesehen hat. Aber dies scheint mir jetzt sehr,
ja,
also ein sehr langes Video zu sein und vor allem auch sehr detailreich. Ich glaube, da wurde künstlerisch ein bisschen nachgeholfen, aber sieht sehr beeindruckend aus, insbesondere wenn man sich vorstellt, dass so möglicherweise dieses schwarze Loch dann wirklich aussieht und man kommt dann mal da in die Nähe und guckt in diese, ja, in diesen Müllschlucker. Ist schon ein bisschen gruselig.
Ja, das Foto, von dem wir die ganze Zeit sprechen, ist übrigens zur rechten Hand auch zu sehen. Das schwarze Loch und sein Schatten.
Dann ist das doch quasi ein Wink. Ich wusste nicht, ob wir links rum oder rechts rum. Dann gehen wir erstmal dahin und holen uns noch ein paar.
Das sind auch eher weniger Menschen, wenn
man in die andere Richtung guckt. Also es ist wirklich sehr voll, egal wo man hin will.
Diesmal müssen wir auch dicht beieinander bleiben, sonst verheddern wir uns mit unseren Strippen.
Am Ende haben wir noch jemanden
eingefangen.
Erdrückt hier. Ja, wir sind ja immer noch oldschool mit Kabeln schön unterwegs. Modern wären wir ja, wenn wir mit Funkstrecken arbeiten würden.
Das aber mir sehr hier.
So, hier ist wieder was zum Ausprobieren.
Also wie Lars gerade schon gesagt hat, das erste Bild eines schwarzen Lochs im Herzen der Galaxie M87. Ich guck mal, überflieg hier gerade mal, steht hier was von Nobelpreis.
Dann frage ich mal eben zwischendurch den Lars, wie kommt man auf sowas wie M87? Warum heißt das nicht irgendwie nur 87? Wofür steht das M?
Das steht für Messier. Das Charles Messier war ein Astronom, schon ein bisschen länger nicht mehr am Leben, der nebelähnliche Gebilde katalogisiert hat.
Ach so.
Daraus ist halt der Messier-Katalog entstanden.
Ah, dann und weiß man, wenn das M steht, dass sich das auf diesen Katalog bezieht.
Genau,
ah,
okay. Und die 87 ist einfach tatsächlich, dass diese Galaxie, um die es da geht, die Nummer 87 in diesem Katalog ist, die immer wieder mal genannte Andromeda-Galaxie, die man in einem sehr schönen klaren Herbstabend mit dem bloßen Auge sehen kann, tatsächlich unser Nachbar Spiralgalaxie, die heißt M31. Mhm. Das sind halt einfach Nummern.
Okay, ja, aber das erklärt ja einiges. Das macht die Sache ja auch ein bisschen einfacher und steht auch für den systematischen Ansatz.
Ja, genau.
Es macht einfach so eine First-Come-First-Serve-Liste.
Und es gibt natürlich inzwischen Kataloge, die weitaus umfangreicher sind. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Messier-Katalog irgendwie knapp über 100. Hört er irgendwo auf mit den damaligen Mitteln. Mhm. Und natürlich kennen wir inzwischen zigtausende, hunderttausende von Objekten.
So, jetzt hat der Nikolas genug Zeit gehabt, das Spiel
hier ist nämlich nicht nur ein Foto, ein statisches, sondern auch eine Animation. Und die ist wirklich schön. Aus den Daten errechnet, die damals gemessen worden sind von M87 oder von dem schwarzen Loch in M87. Was man hier machen kann, ist, man schaut sich das Bild an, aber man kann sich den Sichtwinkel ändern. Beispielsweise im Moment schauen wir zentral auf das schwarze Loch und jetzt habe ich hier so einen Schieberegler und ich kann jetzt einfach mal in einem anderen Winkel aufs schwarze Loch gucken. Also hier sieht man auch, aus welcher Richtung man jetzt drauf guckt. Und damit ändert sich natürlich auch das Bild. Das finde ich schon mal sehr schön. Man kann die Rotation des schwarzen Lochs ändern. Das ändert nämlich damit krümmt sich die Raumzeit auch anders. Und das hat natürlich auch wieder eine Auswirkung auf beispielsweise den Ereignishorizont oder das Licht, wie es abgestrahlt werden kann. Also aus dem Umfeld des schwarzen Loches. Man kann die Masse ändern. Wie schwer ist das schwarze Loch? Auch dann ändert sich natürlich die Größe und das Aussehen ein bisschen. Und, das finde ich auch sehr, sehr schön, man kann die Größe des Teleskops, was wir zur Verfügung haben, ändern, womit wir uns dieses schwarze Loch angucken. Und wenn man das jetzt mal sehr klein machen würde, also und klein heißt hier gar nicht mal so klein, man verteilt hier Teleskope, ich sage jetzt mal so grob, über Südamerika, also schon die Größe eines Kontinents, einzelne Teleskope auf einem Kontinent verteilt, dann sieht man überhaupt nichts. Dann ist es total verschwommen. Man muss ein großes Teleskop haben, um die Auflösung zu haben. Und erst wenn man die ganze Welt einspannt, was man ja gemacht hat.
Jetzt sieht man ja auf dem Globus.
Also jetzt wirklich auf allen Seiten quasi in, ich sag jetzt mal Japan, Amerika steht so ein Teleskop. Dann erahnt man erst, dass es nicht nur ein farblicher Klecks ist, sondern ein schwarzes Loch. Und wenn man jetzt noch größer werden würde, wenn man jetzt also sagen würde, wir nehmen Teleskope, die wir ins Weltall auch bringen. Das wäre jetzt so Umlaufbahn um die Erde. Ich guck mal, ob man hier auch noch sieht. Nee, ich dachte vielleicht, was passiert, wenn wir noch auf dem Mond eins installieren, aber ist nicht gezeigt. Dann wird das Bild schärfer und klarer. Ich sehe allerdings auch, so ganz viel Gewinn war nicht mehr, wenn wir jetzt riesig werden. Also da, das lohnt jetzt zumindest.
Ich habe mich schon gewundert. Also schon.
Also da war es dann schon gut. Ne?
Weil bei ein Viertel Teleskopgröße auf dem Schieberegler war es schon einigermaßen gut erkennbar.
Da muss ich schon wieder fast sagen, was für ein kosmischer Zufall eigentlich, dass die Größe der Erde gerade ausreicht, um das Schwarze Loch aufzulösen. Ne? Ein bisschen kleiner der Planet. Hätten wir nichts sehen können, nichts gelernt. Aber das gefällt mir schon mal sehr gut, muss ich sagen. Also hier mal mit dem Bild rumspielen und zu sehen, was beeinflusst eigentlich die Struktur und die Form von so einem schwarzen Loch. Sehr schön. Finde ich eine sehr, sehr schöne Ausstellung. Von wem ist das hier? Konntest du das erkennen, wer den hier gemacht hat?
Nee. Normal müsste es irgendwo dran stehen.
Ja, ist auch nicht so wichtig, oder?
Hier, so eine Liste. Also, hier ist noch die Aufforderung, probier doch mal aus, das Bild von M87 Stern nachzubilden. Und lass uns auf Social Media wissen, was du denkst. Und ich finde, das ist enorm zugänglich. Ne? Also hier mit diesen Schiebereglern, du siehst die ganze Zeit auf einem Bereich des Bildschirms, dass das Loch ist fotografiert worden, nicht fotografiert, wie es erzeugt worden ist. Und auf der anderen Seite ist das, was du eben mit den Parametern selber beeinflussen kannst.
Ach guck mal, ich hatte die ganzen Klamotten jetzt einfach so frei erklärt, aber ich sehe, hier sind auch so kleine Fragezeichen. Da kann man sich die Dinger auch noch erklären lassen. Das ist natürlich auch schön. Also nicht alle kommen ja so vorbelastet hier hin wie Lars oder ich. Ja,
genau.
Oder
es ist übrigens vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn.
Schön.
Wenn meine Unterlage hier stimmt.
Well done. Okay,
aber das mit den schwarzen Löchern, das ist und bleibt für mich irgendwie, was du schon gerade gesagt hast, ist irgendwie gruselig. Also sich vorzustellen, dass da quasi alles hineinfällt und es ist ja, also ein Loch ist für mich normalerweise ein Nichts, aber da kann ja eigentlich nicht nichts sein, sondern da ist ja wahnsinnig viel Materie, damit überhaupt diese Gravitation ausgelöst werden kann und das sprengt mein Gehirn.
Ja klar, also aber das geht nicht nur dir so, also da hört es mit der Vorstellungskraft auf. Ne? Mhm. Also wenn du sagst, die Raumzeit ist da so, also maximal gekrümmt, also da dann wirklich alles auf einen Punkt fällt, ist nicht vorstellbar, würde ich sagen.
Da ist also heute, gestern, morgen alles eins.
Ja, Zeit gibt's da drin nicht mehr, genau. Zeit vergeht da nicht mehr. Je näher du ans Schwarze Loch rankommst, an den Ereignishorizont, desto langsamer vergeht für dich die Zeit. Und wenn du reingefallen bist, vergeht überhaupt keine Zeit mehr. Also diese Begriffe Raum, Zeit, die machen da halt überhaupt keinen Sinn mehr. Und deswegen, klar, als jemand, der die meiste Zeit seines Lebens in Raum und Zeit gelebt hat, nehme ich jetzt einfach mal von dir an. Vorstellbar ist das nicht. Ne?
Ja, ich habe mir schon Schwierigkeiten, mir die vierte Dimension vorzustellen. Also von daher, weil ich eben dreidimensionales Wesen bin.
Ach, wir armen, beschränkten, dreidimensionalen Wesen.
Ja, das ist ein Problem.
Genau.
Hier ist nochmal ein,
ja, genau, ich glaube hier
Infobildschirm sozusagen.
Genau, aber ich glaube, das ist im Wesentlichen zeigt, dass alles, was reinfällt, bleibt auch drin.
Dann versuchen wir uns einfach mal hier weiter zu schieben.
Sollen wir, weil es gerade frei ist, mal hier eben zu diesem Exponat gehen?
Sehr gut. Dann gehen wir hier hin. Bitte nicht berühren. Okay, das ist mal was zum Nicht-Anfassen. Sonst ist ja immer alles, fast alles zum
Nicht-Anfassen, aber wir dürfen es betrachten. Genau.
Ja, ist egal. Machen wir das so. Ich habe gerade mit dem Kabel ein bisschen Stress. So, was sehen wir?
Also finde ich auch absolut irre, muss ich sagen. Also erstmal ist hier grob auf dem Boden gezeigt, wo wir uns befinden.
Das ist ein schwarzer Kreis und dann ist dann in dem Kreis sind Bilder.
Genau, wir fangen mal da an, wo es uns noch am heimischsten ist, nämlich im Sonnensystem. Ja. Sonne und also unser Sonnensystem einfach gezeigt mit den Planeten. Mhm. Dann gehen wir mal eine Stufe weiter. Dieses Sonnensystem, unser Sonnensystem befindet sich in unserer Galaxie, also in der Milchstraße.
Und das ist nur ein kleiner Fleck von sehr vielen anderen Flecken.
Ein Fleck von 100 Milliarden, sagt man, also mindestens 100 Milliarden. Es ist auch schon angedeutet, dass im Zentrum unserer Galaxie sich auch ein schwarzes Loch befindet. Sagittarius A. Mhm.
Stern.
Kannst du uns gleich noch sagen, warum das wichtig ist. und um das abzuschließen, diese Galaxie ist nur eine von vielen Galaxien. Wir sind in so einem lokalen Cluster erstmal, aber darum sind noch ganz, ganz viele Galaxien. Ne? Also das ist ja schon mal irgendwie faszinierend, aber das hat man alles schon mal gesehen. Aber was jetzt wirklich, was ich wirklich super finde an diesem Exponat ist, darüber hängt eine Kompassnadel. Also ein Pfeil im Prinzip. Ne?
Ach, das ist ein Kompass, okay.
Also der hängt hier freischwebend und der ist auch nicht in Waage, sondern der zeigt jetzt, wir stehen davor, so ein bisschen nach rechts unten. Ne? Aha. Und die Richtung, die diese Nadel zeigt, ist zum Zentrum unserer Galaxie, zum Schwarzen Loch. In unserer Galaxie. Jetzt können Sie sich fragen, ja Moment, aber heute Abend müsste das Zentrum doch woanders sein. Ja, deswegen hängt das da oben an so einem Apparat, was diese Nadel die ganze Zeit dreht. Also wenn du heute Abend nochmal hier wärst oder morgen früh, dann ist das schwarze Loch natürlich in eine andere Richtung. Aber diese Nadel, die mir jederzeit zeigt, wo ich verschlungen werden würde, wenn ich nur in diese Richtung weitergehe, macht mich so ein bisschen, es fasziniert mich, aber macht mir auch so ein bisschen
Angst. Macht schon ein bisschen Angst, ja. Aber ich muss gerade nochmal fragen, weil Sagittarius A, ist das jetzt ein schwarzes Loch oder ein Stern?
Sagittarius A Stern ist das schwarze Loch. Das Stern bezieht sich einfach nur auf dieses Asterix-Zeichen dahinter.
Das ist aber irreführend.
Also
das können wir ja sprachlich gar nicht auseinanderhalten.
Also da ist halt ein Sternchensymbol dahinter, das bezeichnet das mit Sagittarius A Sternchensymbol ist das schwarze Loch.
Das ist aber irreführend.
Sagittarius A ist ein Stern. Und Sagittarius A Sternchensymbol ist das schwarze Loch. Wenn ich das alles richtig habe. So.
Aber das haben sie schlecht gemacht, oder?
Also das war jetzt allerdings auch meine Formulierung mit dem Stern, aber ich habe es selber so schon wahrgenommen.
Ich habe gerade die Systematik gelobt, also jetzt nehme ich das schon fast wieder zurück. Außerdem habe ich den magischen Moment von Nikolas jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Es gibt ja so überall diese Exit-Schilder sozusagen. Ja, genau.
Das ist der ultimative, genau, wenn du wirklich die Schnauze voll hast. Nach so einem Feierabend. Montag, Nachmittag, einfach in die Richtung, ein paar Milliarden Jahre. Mann. Und dann. Ich glaube, wenn du mir das verkaufen würdest, ne, ein Gerät, was permanent, also einfach nur so wie so eine Uhr, ne, die ganze Zeit auf das Innere unserer Galaxie zeigt, ich würde es kaufen. Ja. Ich bin absolut abgefahren.
Aber ich habe schon als Kind vor Plakaten gestanden, die genau diese versucht haben, diese Größendimension des Weltalls oder unseres Universums irgendwie darzustellen. Und ich kann mir schon tatsächlich unser Sonnensystem nicht vorstellen, geschweige denn, dass dieses dann nur eins von einer Milliarden Dings ist und das dann nochmal von Milliarden,
ja.
Ich habe gerade schon gesagt, beim schwarzen Loch platzt mein Gehirn, da ist...
Ja, mir auch. Ja.
Das kann man tatsächlich nur abstrakt auch besprechen, das kann man nicht erfühlen, das kann man nicht begreifen im eigentlichen Sinne, weil uns fehlen da einfach die Verhältnisse dafür, oder?
Und diese Möglichkeiten finde ich ja dann so faszinierend. Ne? Also vielleicht, also vor 50 Jahren oder so, man hat sich immer Gedanken gemacht, wie viele von diesen Sternen haben potenziell Leben. Ne?
Ja.
Wer ist die Gleichung nochmal? Die Drake?
Nee. Drake, ja. Ich meine, dass es Drake war.
Was ist das? Komm, kannst
du mal. Also da hat sich mal ein Wissenschaftler Gedanken gemacht, wie wahrscheinlich ist es, dass es an anderen Sternen, Sonnen auch Leben gibt. Ne? Mhm. Und dann hat er so ein paar Faktoren sich überlegt, okay, muss es halt Planeten in der habitablen Zone geben, also in gewissen
nicht
Abstand,
so heiß,
damit,
so kalt, genau,
damit ja. Es Wasser gibt und ganz, ganz viele von solchen.
Also Leben, wie wir es kennen, da muss man ja auch immer einschreckend sagen.
Ja. Ist aber nicht völlig unumstritten, diese Formel.
Nee, ehrlich gesagt, die ist keine wissenschaftliche Formel, die ist so Handwaving, ne? Aber einfach mal, um so abzuschätzen. Mhm. Ne? Und als der die aufgestellt hat, wusste man nicht, da war noch kein Planet entdeckt außerhalb unseres Sonnensystems. Und dann musst du dir natürlich überlegen, ja gut, wie wahrscheinlich könnte es sein, dass es noch andere Planeten gibt? Dann sagst du, ja, kann sein, kann nicht sein. Ne? Heute sind unsere Teleskope besser und wir haben tausende von Exoplaneten gefunden. Ne? Das heißt, du weißt schon mal, also der Faktor ist schon mal raus aus der Gleichung. Ne? Planeten gibt es da zuhauf. Und wie viel gibt es in der habitablen Zone? Hat man auch jetzt mittlerweile welche gefunden. Ne?
Ja.
Und damit guckst du halt jetzt mit ganz anderen Augen in den Sternenhimmel, als ich zum Beispiel mit meinem Vater noch vor 40 Jahren gemacht habe, ne? Als er mich an die Hand genommen hat. Jetzt weißt du halt, das sind alles Möglichkeiten für Leben, wie du gerade schon gesagt hast, so wie wir oder anders. Ne?
Ja, interessant finde ich an der Stelle auch noch, dass man eben auch Planeten findet, Exoplaneten an Stellen an ihrem Stern, wo sie eigentlich den gängigen Theorien zufolge nicht existieren sollten. Sie sollten sich dort gar nicht halten.
Das gehört sich nicht.
Also dort tauchen immer noch neue Faktoren auf und deswegen werden so Sachen wie die Drake-Gleichung eben durch neue Erkenntnisse, diese Annahmen, die da zugrunde liegen, die zerbröseln so nach und nach. Ne? Das ist so ein bisschen Kind seiner Zeit. Und wir kriegen immer neue Erkenntnisse dazu. Und was wir im Moment eben sehen, sind natürlich sehr viel von den größeren Planeten, von den größeren Exoplaneten, die wir erkennen können. Und auf die kleineren müssen wir langsam runter. Und da kommen wir vielleicht auch immer noch weiter, dass wir eben mehr erdähnliche entdecken. Aber da muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich unsere menschliche Sicht, dass wir sagen, ja, auf den Erdähnlichen ist Leben möglich, weil das wissen wir halt. Wir leben auf so einem Ding. Es mag aber natürlich auch noch Leben unter ganz anderen Bedingungen geben.
Ja, ja,
und das ist in diesen ganzen, in dieser Drake-Gleichung und so eben überhaupt nicht drin.
Ja, ja, ja. Zumal unser Leben hier ist ja jetzt auch nicht das gesamte Leben auf unserem Planeten, wenn man nur an diese Tiefseeorganismen oder an den Black Smokern, da gibt es ja irgendwie Umgebungen, die würden uns sofort umbringen. Haben wir doch, glaube ich, hier vor ein paar Jahren auch schon mal gesehen auf diesem Schiff. Das wäre für uns keine lebenserhaltende Umgebung, aber es gibt halt auch Organismen, die wir Leben nennen. Für die ist das kein Problem. Also die Frage, sind wir allein im Weltall, würde ich immer mit Nö beantworten.
Ja, ich wäre natürlich als Wissenschaftler vorsichtig, denn wir haben ja noch nichts gefunden. Deswegen würde ich sagen, vermutlich nicht.
Aber wie weit haben wir schon geguckt?
Wie weit können wir denn gucken? Also klar, also da, du kannst mich nach meiner Meinung fragen, dann würde ich auch sagen, wahrscheinlich nicht, aber also wahrscheinlich sind wir nicht alleine. Ne?
Also, aber wenn du in Gelsenkirchen aus dem Bett steigst, weißt du nicht, ob es in Dortmund regnet, weil du es einfach nicht sehen kannst.
Das wäre ja wirklich, also wenn du mich fragen würdest, was wäre die eine Entdeckung, die ich gerne in meiner Lebenszeit noch haben würde, ne, wäre Leben außerhalb der Erde, also so auf dem Mars, ein Beweis dafür, dass da mal was gelebt hat oder keine Ahnung, wie gut unsere Spektroskopie noch wird, hat man irgendwelche stoffwechselnden Wesen noch
Licht erkennt,
ja. noch auf Exoplaneten findet. Also das würde mir schon was bedeuten.
Ich muss an der Stelle eben reingrätschen zur JUICE-Mission, die ja dieses Jahr gestartet ist, die also konkret das Ziel hat, noch in unserem eigenen Universum zu schauen, in unserem eigenen Sonnensystem zu schauen, ob es da irgendwo Leben gibt, nämlich im Jupiter-System. Dort gibt es eben Jupiter-Monde, wo man begründet mutmaßt, dass es unter einem Eispanzer einen flüssigen Ozean gibt. Und da könnte natürlich etwas drin sein. Und das Jupiter-System erzeugt genug Energie und Walkerei, dass da eben flüssiges Wasser sich halten könnte. Und es gäbe dann erstmal so im Moment keinen ausschließlichen Grund, warum dort kein Leben sein sollte. Es könnte also sein, dass man im nächsten Jahrzehnt, 2031 soll JUICE ankommen und mit der Wissenschaft beginnen, dass man vielleicht da mal was hört und
gar nicht, irgendwie ein Frosch
gar nicht oder zu ein einem anderen Stern schauen muss.
Oder, ja, ja.
Ja, oder bakteriell oder wie auch immer.
Also Frosch wäre gut. Also dann hättest du meinen Wunsch übererfüllt, wenn dann ein Frosch rum würde. Bakterien würde mir reichen, tatsächlich.
Ja. Okay.
Aber die suchen nach Spuren oder wirklich samplen die auch? Wollen die da landen? Und nein, dann
landen tun sie nicht. Ne? Sie suchen
noch
mit verschiedenen Instrumenten, machen sie
eine. Ich kannte diese Pläne, dass man sich auch durch einen Eispanzer bohrt, also nicht bohrt, sondern schmilzt tatsächlich und dann Samples aufnimmt, aber gut.
Ja, da hat das DFKI tatsächlich ein Projekt zu mit dann autonom agierenden Unterwasserfahrzeugen. Da gibt es dann recht ausgeklügelten Plan.
Das habe ich doch auch mal irgendwo
aber
gesehen.
Aber das ist noch ein bisschen weiter weg.
Zukunftsmusik. Okay. Aber die Art und Weise, wie die Beobachtung bei JUICE stattfindet, du hast ja in deinem Podcast auch diese Kameras und die Sensorik und so weiter beschreiben lassen von Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, da schlackere ich immer mit den Ohren. Also wie das überhaupt möglich sein soll über diese Entfernung mit dieser Präzision. Und das sind ja dann, die sehen diese Sachen, die da verschickt werden, die sehen ja immer aus wie so mehr oder weniger selbstgebasteltes irgendwas, so selbstgebasteltes Gelöt, sag ich mal böse. Und das kriege ich überhaupt nicht zusammen, auch nicht. Ja. Also ich bin komplett immer überfordert, sobald im Weltraum, vom Weltraum die Rede ist. Nikolas zieht uns Kraft seiner Verstrippung hier zu einem Grundlagenhinweis.
Der Klang hier ist etwas, was für einen Podcast wahrscheinlich ganz gut geeignet ist, nämlich der Klang des Kosmos, also Geräusche, die wir im Universum gefunden haben. Ich habe aus verschiedenen Gründen mir in letzter Zeit mal wieder das Geräusch angehört, was diese schwarzen Löcher gemacht haben, die miteinander verschmolzen sind. Dann entstehen ja Gravitationswellen und diese Gravitationswellen kann man im Prinzip hören. Ich sollte sagen, die sind in einem Frequenzbereich, den man hören kann, den wir mit unseren Ohren hören könnten. Die Lautstärke ist zum Glück relativ gering. Also sonst würden wir ja wahnsinnig werden, wenn man da draußen immer die ganzen verschmelzenden schwarzen Löcher hören würde. Mich hat jemand angeschrieben, der mir nachher gesagt hat, die haben eine Lautstärke von minus 600 Dezibel. Also das ist schon sehr, wir hören irgendwie bis 150 Dezibel oder so, dann wird es wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Die Hörschwelle, wo wir nichts mehr hören, ist 0 Dezibel und das wären also minus 600. Das ist also zum Glück relativ leise, aber man kann es natürlich verstärken und dann kann man schwarze Löcher hören oder die Gravitationswellen hören.
Eine Frage zum Verständnis. Ist das denn ein ständiger Prozess, dieses Zusammenstoßen von schwarzen Löchern oder sind das einmalige oder seltene Ereignisse?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja noch nicht so lange unsere Gravitationswellendetektoren, aber seit wir die haben, und das ist jetzt, wird uns Lars gleich sagen können, seit wann genau, da gab es nämlich auch den Nobelpreis für und die
Detektoren. Und du kennst ja alle Nobelpreise auswendig, Lars.
Nee, das nicht, aber wie lange so ungefähr Gravitationswellendetektoren gibt? 10 Jahre, sage ich jetzt mal so.
Ja, also vielleicht 5 bis 10 würde ich jetzt sagen.
Ja,
also
ja. Ich hätte 5 gesagt, aber da kommen ja die Corona-Jahre dazwischen. Dann bringt also
kann wohl sein, dass das eher an die 10 inzwischen angeht.
Ja, also. Ja. Und um zu einer Frage zurückzukommen, also das, was wir uns jetzt hier möglicherweise gleich anhören können, die schwarzen Löcher kommen sich näher und umkreisen sich und kommen sich näher und näher. Dabei entstehen schon Gravitationswellen, aber die sind relativ schwach. Aber die werden schon kontinuierlich und über Jahrtausende abgegeben, solange wie die da umeinander kreisen. Und erst wenn die dann wirklich ineinander stürzen, also immer schneller diesen Tanz vollführen und dann sozusagen den Todesschrei aussenden, dann wird's wirklich laut. Und das ist dann charakteristisch, dann hört man so ein Chirp-Geräusch. Also das ist erst auf einer Frequenz und dann macht so ein Wut. Und das ist dann wirklich das, wo es dann, wo die zusammenstoßen dann wirklich, wo sie dann ineinander übergehen. Da wird extrem viel Energie freigesetzt in dem Moment. Und deswegen wird der Raum auch so gekrümmt, dass wir diese Gravitationswellen eben gut detektieren können und hören können.
Konnten allerdings erst 2015 gemessen werden. 8 Jahre also.
Na, guck mal, zwischen 5 und 10 hast du gesagt, damit liegst du genau drin. Und
seitdem haben wir dann aber ganz viel gemessen. Ja, also das waren dann 2 schwarze Löcher, die zusammengeschmolzen sind. Seitdem haben wir Neutronensterne entdeckt, die umeinander kreisen. Und jetzt jüngst hat man eben auch veröffentlicht, dass man gesagt hat, das geht auch ein bisschen wieder zurück zu deiner Frage, hat man entdeckt, dass wir auch so ein Hintergrundrauschen, Wummern, Brummen haben in unserem Kosmos, der ständig da ist. Der ist noch schwächer und noch schwerer zu messen. Aber der ist eigentlich die ganze Zeit da, wie in so einer Kirche, wo du die ganze Zeit so ein Rauschen hast oder so ein Wummern. Hast du im Raum, im Weltraum eben auch so einen permanenten Hintergrund aus Gravitationswellen.
Ich hätte jetzt eher so eine quietschende Kinderschaukel im Wind, die dann immer so vor sich hin oder ja, genau so.
Aber die hat halt ein die hätte dann ja immer so ein Wit, Wit, Wit. Aber bei diesem Hintergrundrauschen ist es halt wirklich so ein permanentes eher so. Ja. So ein permanentes Brummen.
Das will man auch nicht.
Aber zum Glück nicht.
Die aber vielleicht sind wir ja auch deswegen so akustisch gebaut worden. Also über die generell nicht nach Plan, aber nach Evolution, dass wir das eben nicht
mit. Es hätte ja für dich als Mensch auch keinen großen evolutionären Vorteil, wenn du immer hören würdest, ach, da ist wieder ein schwarzes Loch miteinander verschmolzen.
Ja, ich muss ja auch Flugzeuge anhören und Motorradfahrer und sowas. Ich habe einen Kopfhörer in der Hand. Ich habe jetzt noch nicht gelesen, was da zu hören wäre. Ich habe auch ein Mikrofon in der Hand. Ich könnte mal versuchen, Mikrofon und Kopfhörer zu koppeln.
Ich glaube, du musst dieses den Trackball da benutzen. Ich meine, es ist kein Touchscreen.
Ach so, danke. Sonst hätte ich schon wieder drauf.
Ja, ich habe gerade einen Herrn beobachtet, der...
Ich mache mal gleich das Spiel. Black Hole Hunter. Testet hier im Spiel, wie gut ihr Signalmuster im Rauschen der Detektoren erkennt.
Oh, herrje.
So, ja, was steht jetzt hier? Lausche dem Signal. Klicke auf das Signal, weiß, also dies hier wahrscheinlich, und höre es dir an. Nach diesem Signal wirst du danach suchen. Ich drück mal drauf. Ich höre gar nichts. Okay. Oder hier? Meinst du hier? Dann machen wir mal das hier.
Ah, da macht er etwas. Da war das. Ich mach's ein bisschen lauter.
Ja, ich mach nochmal. Oh, jetzt aber schwer zu hören, ne?
Das konnte man beim methodisch inkorrekt wesentlich besser hören, ja.
Okay. Und das nach diesem Signal suchen wir also. Und jetzt gibt es hier verschiedene Messdaten, die man, glaube ich, auch noch anklicken kann. Genau, die wählt man hier aus. Und wenn ich da jetzt drauf drücke, müssen wir gucken, ob da dieses Signal, dieses Wupp, auch drin ist. Also ich drücke mal auf dieses Messsignal 1.
Oh Gott. Das meiste, was hier wuppt, ist das Spiralkabel vom
also, Hörer. Dann kann man sagen, ja, da war es drin, das Signal oder nicht. Dann kann man, glaube ich, dieses Häkchen hier setzen. Ich mache nochmal schnell eine andere Messdatenreihe.
Wo kommen denn die her, diese Messdatenreihen?
Ich glaube, die sind
kontinuierlich im Abhören durch von den Detektoren?
Ja, ja.
Ach so, okay.
Ich drücke nochmal drauf. Ich muss dazu sagen, wir haben so einen kleinen Vorteil hier. Wir haben nämlich ein kleines visuelles, also wir sehen die visuelle Signatur, die Audio-Hüllkurve quasi. Und da, ich mache das hier nochmal eben. Da könnte sowas drin sein.
Da ist eine Stufe, aber...
Ich drücke jetzt einfach mal da drauf.
Es macht auch...
Ich drücke da mal drauf. Ich sag mal, wir möchten lösen, das ist es hier.
Okay.
Prüfe Daten. Signal gefunden, Nobelpreis gewonnen. Ich würde sagen, so einfach bin ich da noch nie dran gekommen. gefällt mir aber auch ganz gut, muss ich sagen. Ja. Also,
Sie haben es sicherlich auch ein bisschen zugänglicher gemacht.
Natürlich. Ganz so einfach wird es nicht sein, dass man da morgens 4 Audio-Files hingelegt kriegt und dann, die hört man dann mal eben durch und dann ist fertig.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt eine arme Wissenschaftlerin oder ein armer Wissenschaftler sitzt und den ganzen Tag solche Audio-Samples hören muss, ist doch wahrscheinlich eher gering, oder?
Ey, das machst du nicht akustisch. Da machst du eine ordentliche Datenauswertung. Du weißt, dass du da ein gewisses Signal suchst und die Signatur suchst du in den Daten.
Ja, da machen dann Automaten. Das muss kein Mensch tun.
Nein, nein.
Okay. Da bin ich beruhigt.
Also das überhaupt akustisch hörbar zu machen, ist natürlich eher ein Science-Stunt. Ne? Also das bringt dir jetzt, als Wissenschaftler bringt dir das nicht viel. Aber für uns als Menschen ist das natürlich schön. Ne? Also wenn du das mal so erfahren kannst.
Ja, auf unsere Sinne sozusagen projiziert abgebildet. Ja. Ne?
Genau.
Hören, fühlen, schmecken.
Bei dem Detektor für die Gravitationswellen ist ja L-förmig. Wie lang sind die Arme?
Gute Frage, Kilometer?
1,8 oder sowas. Und Martin fragt es gerade so, ja, ist das so ein häufiges Ereignis? Ja. Also Nikolaus sagte schon, wahrscheinlich ist das die ganze Zeit da, aber die Signale sind zu schwach. Und die ESA arbeitet an einem Projekt, das zwischendurch auf Hold war. Das wird jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen vorangetrieben, das Projekt LISA. Da möchte man auch einen Gravitationswellendetektor bauen, aber da ist dann der Messarm 1,5 Millionen Kilometer lang über 2 Messstationen im All.
Also da wollen die zwei
Komponenten ins All schießen und wollen den Gravitationswellendetektor wollen den Gravitationswellendetektor dort bauen mit einer Armlänge von, ich meine, 1,5 Millionen Kilometer. Und damit kriegst du natürlich eine etwas andere Empfindlichkeit als bei 2 Kilometern oder was es jetzt war.
Die sprachen ja damals davon, dass wir, also nicht ich, aber wir als Menschheit sozusagen, dadurch einen neuen Sinn bekommen haben. Also eine Möglichkeit, etwas wahrzunehmen, zu dem vorher einfach das Instrumentarium gar nicht da gewesen ist.
Ich glaube, das führt uns ganz kurz zu dieser, zu diesem
Experiment,
weil ich sehe da
unterschiedliche
Wellenlängen, die gezeigt sind. Ich glaube, da geht es genau darum, nämlich zu zeigen, dass wir eigentlich in sehr unterschiedlichen Wellenlängenbereichen das Universum abscannen, um eben Objekte, Prozesse zu entdecken, die man eben mit dem Auge gar nicht sehen kann. Also hier ist einfach unterschiedliche Wellenlängen gezeigt an der Wand von Radiowellen, die sehr langwellig sind, also bis zu einigen Kilometern, bis hin auf der anderen Seite zur Gammastrahlung, also extrem kurze Wellenlängen. Und wenn man jetzt, lustigerweise ist in der Mitte der infrarote Bereich und das optische Spektrum, also damit, womit wir wirklich unsere Augen sehen. Das wird schon
Absicht sein, denke ich, oder?
Und ja, das ergibt sich tatsächlich auch, ne, dass das in der Mitte liegt und dieses Spektrum ist halt extrem, in dem wir sehen können,
ja, das ist
extrem schmal.
Ja.
Also,
wie lang ist die? Das sind jetzt 4 Meter vielleicht oder so oder 3,50.
Genau.
Und das sind vielleicht mal
5 Zentimeter.
5. Also jedenfalls.
Ich weiß gar nicht, wo können wir sehen? Ich sage jetzt mal 300 Nanometer bis 750 oder so. Das ist halt extrem schmal, ne, wo unsere Augen funktionieren. Und da gibt's halt viel mehr, ne? Radiowellen, Mikrowellen, Infrarot, Ultraviolett und Röntgenstrahlung und Gammastrahlung. Und in all den Bereichen haben wir Teleskope und damit scannen wir das Universum ab, um eben andere Strukturen, andere Prozesse sichtbar zu machen.
Andererseits auch ganz gut, dass wir jetzt nicht jedes Bluetooth-Signal hier sehen können, was uns umgibt, das würden wir wahrscheinlich.
Wie wir gerade schon gesagt haben, ne, die Evolution hat uns natürlich die Sinne gegeben, die uns auch irgendwie erstmal einen Vorteil bringen. Was schön hier ist, hier unten sind dann auch noch unter den jeweiligen Wellenlängen scheinbar verschiedene Teleskope auf.
Sensoren, Antennen, die diese entsprechende Strahlung dann
detektieren. Genau, also ich sehe hier schon mal ein Röntgenteleskop, ich sehe hier ein Radioteleskop, da gibt es offensichtlich unterschiedliche, die sie hier jetzt schon mal gezeigt haben. Wir sind gerade auch schon an einem Modell vom Radioteleskop vorbeigelaufen, also die zeigen dann auch, wie die auszusehen haben offensichtlich.
Oder aussehen können. Das ist jetzt offenbar ein Weltraum.
Genau.
Gestütztes Teleskop.
Erosita, sagt dir das was, Lars? Röntgenteleskop?
Ich hatte mal ein kurzes Interview dazu bei einer Messe, hätte jetzt aber im Moment keine Fakten dazu parat.
Liegt das denn schon? Oder
Seit 2019. Ja. Und du hast gerade schon gesagt, es ist ein Weltraumteleskop. Muss es auch sein, weil die Erdatmosphäre undurchlässig ist für Röntgenstrahlung. Also die würde absorbiert und wir würden sie gar nicht sehen. Das heißt, für die Wellenlänge müssen wir tatsächlich dann noch raus
vor in den Weltraum.
Ja. Vor die Tür ist gut, ja.
Und das ist ein erdgebundenes Teleskop.
Very Large Teleskop. In Chile, glaube ich.
Ne? Ja, die europäische Südsternwarte. Das ist ja so ein stehender Begriff, der immer wieder auftaucht. Gibt es da nicht jetzt noch ein ELT, Extreme Large Teleskop?
Das ganz große bauen die noch.
Da sind ja beide was zu bauen. Ne?
Und genau. Very Large Teleskop ist sichtbares Licht, oder? Ja.
Vielleicht versuchen sie auch noch so was da oben noch mit ankommt auf dem Berg an Infrarot mit zu greifen. Ich weiß nicht, wie groß der Anteil da ist. Ich meine, dass die da aber auch Dinge tun. Dass sie da auch Detektoren für haben.
Ich habe mich gerade gewundert, warum hier ein Spalt ist von der Kuppel, warum die erhöht steht, aber es liegt einfach an der Größe des Exponates. Das hätte dann, also dieses wunderschöne Klemmbausteingebilde hätte man sonst nicht unter die Kuppel bekommen.
Ja, und dann gibt es noch LOFA, das ist ein Radioteleskop für Wellenlängen um einige Metern. Das ist ein Verbund von lauter Stationen, die verteilt sind in verschiedenen Ländern und geführt wird das von einer Institution aus den Niederlanden.
Das sieht aber eher aus, als hätte man beim Camping so eine größere Matte ausgelegt und eine Zeltstange drüber gemacht. Also der Hund gibt ja wahrscheinlich dann absichtlich ein gewisses Größengefühl. Also das ist jetzt nicht so very large, sondern das ist eher so, kannst du den Garten legen. Das
Ding. Also große sind nicht, aber ich glaube, die echten sehen nicht so aus, als wären sie aus dem Draht gebogen.
Etwas elaborierter sind sie schon.
Ist möglicherweise auch schon daran zu erkennen, dass das Very Large Teleskop aus Lego gebaut ist. Da kann ich dir auch sagen,
das ist
nicht aus Lego gebaut. Klemmbaustein. Okay. Das ist einfach
gebastelt. Ja, aber was mir wieder fasziniert ist, ne, die Fantasie und die Akribie, mit der man versucht, unsere beschränkten Sinne, die wir als Mensch haben, dann doch irgendwie zu erweitern. Und dein Podcast-Kollege Reinhard Remford wird ja nicht müde, sich immer wieder darüber zu freuen, dass man aus einem einzelnen Lichtstrahl inzwischen Unmengen an Informationen herausholen kann, wo man immer sagt, wie geht das? Wie ist das möglich? Ich weiß das auch nicht, aber ich bin froh, dass er als Doktor der Physik es auch nicht weiß. Das beruhigt mich. So, der andere Tisch ist dann, das sind eher elektronische.
Da kann man, glaube ich, dann Messungen sehen mit verschiedenen Wellenlängen. Also wie sehen Strukturen aus, wenn sie mit einem Lichtmikroskop gemessen werden oder wie sehen Röntgenaufnahmen aus. Und da sind verschiedene Strukturen im Weltall. Ich glaube, können wir mal übergehen.
Wir haben gerade über die Größe des Weltalls gesprochen, als wir hier auf diesem, also ein Universum und dann 1000 Universen und so weiter. Hier kann man wird sich informieren, wie weit sind Lichtjahre, also das Weltall zu vermessen, eine Größenangabe zu geben. Kann man, also auch da fehlt ja jede Vorstellung, also allein schon diese Entfernung Sonne, Erde,
ja.
Eine astronomische Einheit.
Eine astronomische Einheit, ungefähr 149,7 Millionen Kilometer. Also Pi mal Daumen 150 Millionen Kilometer.
Damit man überhaupt mal irgendeine Form von Maß hat. Oder
dafür braucht das Licht ungefähr 8 Minuten. Mhm. Das Licht macht nicht ganz 300.000 Meter pro Sekunde im Vakuum.
Das ist 300.000 Kilometer.
Selbstverständlich. Das ist ein bisschen
sonst wär's,
Dankeschön. Eine es ist also mehr oder weniger. Ungefähr 1 Milliarde Kilometer pro Stunde. Das macht die Sache dann.
Ja, da muss ich.
So, da klingt es dann schon irgendwann so ein bisschen aus. So, und ja.
Aber ihr rechnet, also ihr Astronomen, ich zähle dich mal einfach dazu, ihr rechnet aber trotzdem damit.
Nicht jetzt weniger mit Kilometern als dann eben irgendwann mit Lichtjahren, weil dann werden die Zahlen wieder kleiner und die werden halt irgendwann auch wieder groß. Ne? Also wenn du dann eben die Andromeda-Galaxie M31 nimmst, die ich gerade schon mal sagte, die ist dann eben 2,3 Millionen Lichtjahre ungefähr von der Erde.
Oh.
Also auch da wird es dann schon wieder irgendwann unhandlich und das ist unsere Nachbarspiralgalaxie.
Ja.
Also, aber der nächste Stern ist näher, das habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Da sind wir vorbeigegangen, aber dann können wir es noch eben kurz erwähnen. Da wurde auch unsere Nachbarschaft, unsere kosmische, gezeigt. Der nächste Stern wurde zum Beispiel da gezeigt, ist, glaube ich, irgendwie um die 4.
Vier habe ich auch im Kopf.
4,6, glaube ich, Lichtjahre von uns entfernt. Also da ist die.
Und der heißt wie?
Proxima Centauri, glaube ich. Sag ich jetzt mal, oder Alpha Centauri.
Ich habe Alpha Centauri im Sinn und wollte wissen, ob ich da jetzt komplett falsch liege, aber vielleicht irgendwas
mit Centauri. Aber das ist jetzt so aus der
Geschichte. Ja, also ist ja hier, wir sind ja nicht Wikipedia, oder auch nicht Florian.
Genau, ja, Florian darf das hier nie hören.
steht eine Zahl, ich muss mal eben gucken, 100.000, 100 Millionen, Milliarden, 9 Billionen, ich kann das von hier nicht gut lesen, 660 Milliarden, 730 Millionen, 472.581 Kilometer.
Ah, ich weiß.
Wenn ich es richtig gelesen habe von hier, ich habe diese Zahl nicht im Kopf. Aber das ist dann nur ein Lichtjahr und davon wieder 2,3 Millionen, dann bist du bei deiner Galaxie. Das ist wiederum unhandlich.
Ja, also in Science Fiction, da haben wir ja Möglichkeiten, solche Distanzen einigermaßen
zu überwinden.
In endlicher Zeit zu überwinden. Wir fliegen mal eben in einen anderen Sektor oder so. Aber in der Wirklichkeit graben wir wirklich im Vorgarten rum.
Apropos Vorgarten.
Ah, was ist das denn
hier? Sehe ich ein Exponat zum Jupiter, glaube ich. Da können wir wieder was anfassen.
Wir sehen auf dem Tisch eine.
Um die Wirbel, ne? Also die schönen Wirbelstürme. Jupiter ist ja schön, hat ja so ein Streifenmuster, sage ich jetzt mal. Und diese Streifen sind dann wiederum verwirbelt von Wirbelstürmen. Das sind ja extrem hohe Windgeschwindigkeiten, glaube ich, auf dem.
Wollen wir nicht erstmal beschreiben, was das ist? Also ein Zylinder? Mit einer gelben Flüssigkeit, die aber jetzt nicht...
Zwei Flüssigkeiten.
Also die sind auch nicht komplett vermischt, sondern offenbar sollen die sich... Wie nennt man das denn? Ist keine Emulsion, ne? Sondern genau das Gegenteil.
Ja, dummerweise ist es mittlerweile eine Emulsion, weil hier den ganzen Tag die Leute mit rumspielen und mittlerweile sind die schön vermischt. Eigentlich sollen, glaube ich, diese zwei Flüssigkeitsphasen schön getrennt voneinander aufeinander liegen.
Ah.
Wenn man dann... dieses Exponat verkippt, und das hat Lars gerade schon die ganze Zeit im Hintergrund gemacht, dann bilden sich eigentlich auch so schöne Wirbel, wie wir sie auf dem auf dem Jupiter sehen.
Dadurch, dass die eine Flüssigkeit an der anderen oder auf der anderen reibt, in Anführungszeichen sich bewegt, entstehen verschiedene...
Öl, das gelb gefärbt ist, und Wasser, was klar ist. Das kann man sicherlich zu Hause auch mal nachbasteln. Also ordentlich Öl auf Wasser und dann verkippen und dann bilden sich darauf eben so schöne
Wellen. Wir haben den Fachterminus Instabilitätswellen.
Genau, das ist die Kelvin-Helmholtz-Instabilität. Die gibt es ja auch bei Wolken. Die tauchen gelegentlich auch bei Twitter schöne Fotos von auf, dass jemand Wolken aufgenommen hat mit der Kelvin-Helmholtz-Instabilität. Wer Wetterkanälen folgt, hat sowas vielleicht schon mal gesehen.
Aber mal ganz für den naiven Kopf, was würde man denn... Also das ist ja, die Instabilität ist jetzt das Besondere. Was wäre denn die Stabilität, dass sie einfach aneinander vorbeigleiten, ohne dass irgendwas Großartiges, Beobachtbares geschieht? Oder?
Die Instabilität ist, soweit ich weiß, wir sehen hier eine Animation, wo diese Wellen sich zerlegen am Schluss.
Ja.
Hier steht auch Kollaps dran. Soweit ich weiß, ist das dann dieser instabile Moment, wo es wegbröselt.
Mhm.
Es ist aber ein Bereich, den ich bislang... nur ein bisschen gestreift habe, eher in der Meteorologie als bei Flüssigkeit.
Aber sowas wie Strömungsabriss kennt man ja zum Beispiel auch aus dem Flug. Das ist was anderes. Ne? Das ist, wenn der Auftrieb, also wenn der über den Flügelstreifen der Luftstrom abreißt und der Auftrieb dann verloren geht. Das ist da der Strömungsabriss, der Stall. Das ist nicht dasselbe wie das hier.
Ne? Nee, aber Luftwirbel natürlich prinzipiell schon. Ne? Also wenn ihr heute zu Hause seid und gerade im Wohnzimmer sitzt und eine Kerze brennen habt und ihr pustet die aus, dann geht ja der Qualm, brennt ja noch so ein bisschen nach, wenn die Kerze schon aus ist. Und dann sieht man im unteren Bereich, nah am Docht, sieht man häufig so eine laminare Strömung. Also geht der Qualm einfach linear hoch und das verwirbelt dann etwas höher so ein bisschen. Ja. Und da kommt man tatsächlich auch in Instabilitäten. Und das ist das Feld der Chaosforschung. Also das ist ganz extrem schwer zu berechnen, mit welchen Startbedingungen ergeben sich dann an welcher Stelle Wirbel. Also ist nicht nur schwer zu berechnen, ist dann irgendwann völlig unrealistisch, das zu berechnen, weil unsere Computer dafür einfach nicht ausreichen.
Ja, ja.
Aber klar, also so Wirbelphänomene, ganz schwer zu erfassen.
Aber kann man ja vielleicht für die Zufallszahlengenerierung benutzen?
Wird, glaube ich, sogar gemacht. Gibt es nicht irgendeine Firma, die hat so Lavalampen stehen und die fotografieren immer die Lavalampen ab und je nachdem, wie die gerade aussehen, also so ein ganzes Array, ne, so ein ganzes Feld, so ein ganzes Regal vor und wie die gerade aussehen, die Lavalampen, werden dann Zufallszahlen generiert. Also wird tatsächlich benutzt, ja.
Ja, aber das ist dann eben nicht prognostizierbar.
Ich möchte mal eben den Blick zurück zu unserer Kompassnadel lenken und fragen, ob euch etwas auffällt oder ob ich das alleine bin. Ich sage absichtlich nicht, was mir in den Sinn kommt.
Ich weiß es nicht. Noch nicht.
Also ich habe den Eindruck, sie steht flacher.
Flacher, meinst du? Könnte das denn... könnte sein, ne?
Müssen wir beobachten, wenn wir nachher wieder rauskommen. Wir sind ja noch eben hier. Wir sind ja noch weit am Anfang.
Du kannst uns doch gerade sagen, ob ist zu dieser Jahreszeit die Milchstraße nachts zu sehen oder nicht? Weil im Moment zeigt sie ja nach unten. Das heißt, wenn das so bleiben würde, würden wir sie heute Nacht die Milchstraße nicht sehen. Das Zentrum unserer Galaxie.
Nein, sie könnte aufgehen. Ne?
Dann würde das passen. Dann würde die Nadel halt wirklich hochwandern.
Ich meine, es würde passen.
Okay, dann rechne ich auch damit, dass... Dann wird es immer komplizierter, mir dieses Gadget zu bauen und zu verkaufen, wo ich immer gucken kann.
Du hast mich aber tatsächlich ein bisschen angefixt. Ja.
Lass das mal machen. Schneid das raus, das ist unsere Geschäftsidee.
Ja.
Damit werden wir viel Geld machen.
Ich wollte nur sagen, da oben sind tatsächlich Umlenkrollen. Also das mechanisch wäre es möglich, dass sich auch die Steilheit oder die...
Ja, das tun sie. Wobei du die beiden Umlenkrollen, die du da siehst, die beiden deutlich sichtbaren Rollen halten nur die Mitte fest. Und die Neigung steuern, das läuft über eine kleine motorisierte Rolle über die Mitte, dazwischendurch. Und dann siehst du noch, dass oben in der Kasten ist ein runder Teller, damit wird die Drehung.
Die Gesamtdrehung,
Ich dachte, die Gesamtdrehung
wäre eigentlich alles. Okay.
Verdammt, wir klauen eine Idee und wir erklären sie.
Ich habe es mal eben fotografiert. Wir können gleich also auch noch mal ein Vergleichsfoto.
Ich möchte eben, wenn du das mal kurz eben hältst.
Lars entledigt sich des Headsets, weil er wahrscheinlich aus der Nähe irgendwas angucken möchte.
Muss noch mal was peilen.
Ja, ein bisschen Maß
gut.
nehmen.
Aber ist ja gut, dass er das noch gesehen hat. Ich korrigiere mich übrigens. Ich habe ja gesagt, hier sind nicht so viele Exponate. Wir sind schnell durch. ich habe kurz vergessen, unsere Leidenschaft für dieses Thema. Es wird lange dauern, Leute.
Ja, ich möchte einmal kurz eben auf Gaia
hin. Oh, ja. Darf ich dir nochmal eben das Mikrofon so ein bisschen zu deinem... So, bitte. Was mit Gaia?
Gaia.
Was ist Gaia?
Gaia. Gaia ist eine Raumsonde, ist am Lagrange-Punkt L2, ist eine Riesenerfolgsgeschichte.
Da, wo sich alle so tummeln.
Genau, bei L2 ist eine Menge los. Gaia...
Ist L2 eigentlich irgendwann voll? Also,
ja,
nee, aber im Ernst.
Also, die Frage wurde letztens...
Es ist ja ein mathematischer Punkt eigentlich erstmal. Und damit halt maximal klein, aber wahrscheinlich gibt es ja irgendwelche Toleranzen.
Sie sind nicht direkt am Punkt, sondern umkreisen den Punkt in einem sehr großen Orbit. Ich meine, dass das tatsächlich in den 100.000 Kilometer Bereich reingeht. Oder irgendwie habe ich die Zahl 300.000 im Kopf. Ich bin aber da jetzt gerade nicht ganz sicher.
Aber die 100.000 wäre aber groß. Ne?
Das wäre
zum Mond. Ne?
Ja, ja, das ist
wie, aber... Wie weit ist der Lagrange-Punkt?
1,5 Millionen Kilometer weg.
Ah, ja.
Also da geht was.
Da hast du
Platz. Und da ist tatsächlich für die Raumsonden schon noch ein bisschen Platz.
Okay, also dann bin ich beruhigt.
So, dies ist eine davon, die ist schon eine Weile oben und die macht im Prinzip Parallaxenmessungen während des Orbits um die Sonne. Die kreist ja mit uns mit dem L2. Und dadurch hast du eine sehr große, wie nennt man das dann, eine große Basis, wo man sagen kann, ne, im Prinzip grob 3 Millionen Kilometer.
Also
Blödsinn. 300 Millionen Kilometer ungefähr. Und dann gucken die sich mit den Teleskopen da drin Sterne an. Und das ist eben, wenn du so deinen Daumen oder deinen Finger vor das Auge hältst und guckst mit einem Auge durch, das andere Auge ist zu, und dann machst du das andere Auge auf und schließt das andere, dann siehst du, dass der Daumen vor dem Hintergrund zu springen scheint. So, und anhand dessen, dieser Sprünge, können die eben dann schauen, wie nah sind Objekte, also Sterne, von uns weg und erzeugen darüber eine dreidimensionale Karte des Universums.
Im Prinzip machen wir das ja auch so. Wir Menschen, wir haben zwei Augen und diese zwei Augen haben ja nicht einfach nur aus Zufall einen gewissen Abstand zueinander. Dadurch, dass wir aus zwei Richtungen gucken, können wir eben auch sagen, Martin steht jetzt gerade näher an mir dran als die Wand hinter ihm. Das kann ich einfach sehen, weil ich da meine Augen schräger stellen muss. Ist übrigens hier mit einem schönen Modell dann auch gezeigt, was Lars gerade erklärt hat. Da sind Sterne, also erstmal Erdkügelchen, so auf 1,50 Meter. Und da kann man sich auf die Höhe begeben und dann in Richtung Sterne gucken, die ja auch in verschiedenen Abständen stehen. Und dann bewegt man sich mit dem Auge von der einen Position der Erde zu einer anderen Position, wo die Erde ist, und dann sieht man eben, dass sich die Sterne, je nachdem, wie weit sie von uns weg sind, unterschiedlich stark bewegen vor dem Hintergrund. Und da kann man sich ganz gut vorstellen, genauso macht es eigentlich Gaia auch, nur nicht auf 30 Zentimetern hier, sondern auf...
Da müssen dann 300 Millionen Kilometer sein, eine astronomische Einheit mal zwei von beiden Seiten von der Sonne, wenn die Annahme jetzt richtig ist.
Also genau das, was du gerade beschrieben hast, ist hier quasi hier als
Modell.
Ist als auch schön. Dreidimensionales. Ich gucke da rüber und dann, was muss ich?
Genau, du wanderst dann einfach rüber, du guckst mit einem Auge hier so rüber, ne, und dann wanderst du hier so rüber und dann stellst du fest, dass dieser Stern hier zum Beispiel, der viel näher ist, der bewegt sich natürlich viel mehr vor dem Hintergrund als der kleine weiße Stern da hinten. Und insgesamt hat sich einfach das Bild dieser Sterne, wir haben hier so eine kleine Wolke aus, ich sag mal 10 Sternen, die ändert sich halt. Die Konstellation der Sterne zueinander ändern sich und daraus kann man dann ausrechnen, welcher von diesen Sternen ist näher, welcher ist weiter weg.
Das ist doch auch ein Effekt, der bei Zeichentrickfilmen oder so, wo man ja nur zwei Dimensionen hat, versucht Tiefe darzustellen, ne? Dass sich Dinge im Vordergrund schneller bewegen, genau, als im Hintergrund. Ja.
Das ist wie bei der Autofahrt. Ja. Das ist der gleiche Effekt. Und von Gaia kommen immer wieder Datenreleases raus, das heißt, dann wird wieder ein neuer Objektkatalog veröffentlicht und da stehen dann drin, Stern, welche Eigenschaften hat, wie schnell bewegt er sich, wenn die also eine Bewegung gemessen haben über die Jahre, dass dieser Stern sich bewegt hat, ist nicht mehr da, wo er vorher war, sondern leicht versetzt und so, gibt es eben Angaben auch zur Geschwindigkeit und so weiter. Mhm. Und da sind jetzt, ich weiß gar nicht, 3, 4, also das ist eine Zahl, die ich nicht im Kopf habe, Kataloge erschienen mit jeweils 100.000 Objekten. Also da gilt als eine der erfolgreichsten und datenreichsten, also vom Datengewinn, vom Wissensgewinn, erfolgreichsten Missionen der ESA tatsächlich.
Aber die ist ja auch noch nicht so lange unterwegs, oder?
Also die, doch, ich meine, die ist schon eine Weile.
14 steht da.
Ja, also die Führung hat angefangen.
Ja, kurz ein Meta-Kommentar. Wir haben, dieser Ausstellungsraum war ja eh schon relativ voll, ne? Aber jetzt kommt eine Führung und die sind, also da, ich habe gerade mal versucht zu zählen, 40 bis 50 Leute sind das, die sich da jetzt um die Exponate scharen und was erklärt bekommen. Und für uns wird es jetzt noch herausfordernder, aber mich freut es natürlich, dass so viele Leute hier sind und sich für dieses Thema interessieren. Ne? Also so voll habe ich das Schiff wirklich noch nie gesehen. Es ist schon sehr, sehr toll, dass das so angenommen wird.
Ja, die und Wissenschaft hat
gut gewirkt. Seitdem wir aus diesem Tunnel herausgetreten sind, jetzt von diesem Tunnel vielleicht 10 Meter gelaufen oder so.
Wir sind noch im schwarzen Bereich.
Ja.
Das muss ja auch irgendwas bedeuten. Also hier, wir stehen auf dem schwarzen Teppich und wir könnten, wenn wir noch ein Stück weitergehen, können wir auf den hellen weißen. Aber hier rundum zu sind auch sagen wir mal, Fototapeten an den Wänden, die den Blick ins Weltall sozusagen darstellen. Und vermutlich sind das ja echte Bilder und keine künstlerischen.
Nee, das sind Aufnahmen, würde ich auch sagen.
Echte Aufnahmen zu Tapete verwandelt. Und allein das gibt schon, also bei der Größe und Menge, einen Eindruck von, ja, wir haben doch überhaupt noch gar nicht wirklich hingucken können. Ja. Also was weiß ich, was bei dem kleinen Flecken da hinten los ist oder bei dem da, ob da vielleicht, ja, es gab doch mal die Theorie der Parallelerde oder so, ne, dass es irgendwo auf einer Erde, irgendwas gibt im Weltall, was, wo dein alter Ego sozusagen gerade unterwegs ist oder mein alter Ego.
Aber eins weiß ich, nochmal so einen tollen Martin wie dich gibt's nicht. Boah. Da bin ich mir sicher, Martin.
Jetzt sage ich überhaupt nichts mehr.
Hier links, da werden wir wahrscheinlich nicht machen, sehen wir VR-Brillen. Also da laufen irgendwelche Programme ab und da ist aber die Schlange natürlich entsprechend groß und vor allem stürzen sich die Kinder da drauf. Da steht irgendwie, Programm dauert 5 Minuten, da fliegt man offensichtlich irgendwo rum und kann sich Dinge anschauen. Vielleicht kannst du sogar noch erlesen, was das ist. Da sich das im Podcast sowieso nicht so gut überträgt, lassen wir das mal weg.
Ja, ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass das auch wissenschaftlich eingesetzt wird. Also, dass das nicht nur ein Spiel ist, sondern dass das auch... Aber ich habe nur diese Überschriften hier und das ist im...
Aber falls man noch irgendwie die Kinder motivieren muss, hier hinzukommen, dann ist es vielleicht die
VR-Brille. Gucken, genau. Außerdem gibt es am Eingang Eis. Sollte man auch nicht verschweigen.
Ach, das ist auch nochmal gut.
Wir kommen in den weißen Bereich, in den hellen.
Weil das passt so gut zu dem, was du gerade erzählt hast. Hier sind 2 Satelliten, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Weißt du?
Also die Form erinnert mich an Grace.
Ich versuche gerade mal zu erkennen. Aber ich erkläre dir schon mal, worum es hier geht. Also das sind 2 Satelliten, die in einer gewissen Entfernung voneinander fliegen.
Von der Decke hängen?
Genau, in Wirklichkeit
in diesem Fall.
Sind die natürlich im All, aber hier hängen sie von der Decke, genau. Und man kann hier Testobjekte an diese, also die beiden Satelliten sind miteinander verbunden mit so einem Draht und in der Mitte vom Draht hängt ein Karabiner. Und wenn man da Testgewichte dranhängt, dann zieht dieses Testgewicht natürlich den Karabiner so ein bisschen runter und damit die beiden Satelliten dichter aneinander. Das wird halt auch mit echten Satelliten gemacht. Da hängt man natürlich keine Gewichte dran und da hängt auch kein Drahtseil und kein Karabiner dran. Aber Gravitation, also Massenanhäufung, die ziehen an diesen Satelliten und ziehen die auch zueinander. Wenn du also zum Beispiel unter einem dichten Berg oder so, unter einem Gebirge herfliegen würdest, dann würdest du eben diese Mehranziehung spüren und die beiden Satelliten gehen dann dichter aneinander. Und wenn da weniger Masse ist, dann sind die halt weiter auseinander.
Das heißt, man müsste ein Relief abtasten können?
Genau. Mhm. Und was sie hier, glaube ich, machen, deswegen steht da den Klimawandel aus dem All messen, sie können wohl auch noch messen, wo sich gerade viel Wasser befindet. Also indem du zu verschiedenen Zeitpunkten eben die gleichen Messungen machst, kannst du halt einmal sehen, da kommt ja kein Berg dazu, so spontan. Ne? Aber Wasser, Gletscher können dazukommen. Und das heißt, du misst immer mal wieder und die Änderung, gibt dir dann eine Information darüber, wie viel Wasser da ist. Und damit kannst du den Klimawandel so ein bisschen
trocken halten. Und das sind keine Radiowellen, das sind keine optischen Wellen. Das sind
nur Gravitationsmessungen.
Das ist nur rein Gravitation, also nur durchs Dasein, durch die Masse, die da ist.
Und auf die Idee musst du erstmal kommen, ne, dass du sagst, die 2 Satelliten brauchen wir und die müssten sich ja irgendwie dann so ein bisschen anziehen, wenn unten viel Masse ist. Also da wäre ich wieder nicht drauf gekommen, ne? Also ich stelle mir mal vor, da saß irgendwie so ein Physiker an seinem Esstisch und der hatte so 2 Lampen, die irgendwie so verbunden sind. Hat man ja manchmal, ne? Und dann hat er festgestellt, wenn er daran zieht, dann bewegen die sich aufeinander zu. Und dann hat er gedacht, das könnte man doch eigentlich auch in groß mit Satelliten machen. Und dann funktioniert das echt. Deswegen ist da hinten auch diese Größenskala noch hinten den Satelliten, dass du dir halt immer nur anguckst, wie dicht sind die Satelliten beieinander. Und darüber kannst du dann abschätzen, wie viel Masse an den zieht. Und
setzt natürlich eine gute Kontrolle der
Abstandsmessung.
Also die dürfen ja jetzt nicht irgendwie im Raum rumtrudeln. So. Nee. Also das, was hier durch diese Drahtseile von der Decke gemacht ist, das müsste in kosmischen Dimensionen auch irgendwie gemacht werden, sonst turtelt das da irgendwie rum und gibt keine vernünftigen Messungen. Aber wenn, auch Gravitation ist ja ohnehin so ein, das ist, also ich kann mich noch an den Physikunterricht erinnern, also ich kann mich an die Schule kann ich mir an nichts mehr erinnern, aber diese Physikstunde, wo wir Gravitation gemessen haben. Samstag Nachmittag oder Freitag, also irgendwann mussten nachmittags in die Schule kommen, damit keine Erschütterungen im Gebäude sind. Und dann wurde ein Apparatur aufgebaut, wo dann der Lehrer irgendwann ein Gewicht von einer Seite zur anderen geschoben hat und über irgendein riesiges Hebelwerk wurde dann auf einen Spiegel liegt. Und dann konnte man tatsächlich sehen, allein durch das Wegstellen von da nach da hat sich das der Lichtpunkt irgendwie bewegt. Und das war so ein mystischer Moment. Also irgendwie schön. So, weil Gravitation ist ja, kann ich nicht spüren irgendwie.
Ja, kannst du schon spüren.
Ja, wenn einer sich auf mich draufsetzt oder wenn ich mich wenn auf jemanden draufsetze.
Also wie jeden Morgen, wenn ich versuche aus dem Bett aufzustehen, ja, merke ich, wie die Gravitation.
Ja, aber jetzt nicht so, also es ist nicht so, ich habe jetzt nicht das Gefühl,
dass wir beide uns anziehen.
Ja, und das passiert ja.
Emotional natürlich schon.
Nein, aber in dem Moment, wo du halt neben mir stehst, wirkt deine Masse auf mich und meine auf dich und wir beide auf Lars und so weiter. Aber das kriegen wir halt nicht mit.
Ne? Das stimmt, ja.
Meinst du so oder andersrum? Ich weiß nicht.
Wir treffen uns irgendwo in der Mitte. um die Stärke des Effekts, wir haben ja also Sachen, die wir an diese Satellitenpaar hängen können. Das eine ist so ein, ich hätte fast gesagt, von einer Modelleisenbahn, so ein Berg mit Tunnel drin.
Ja,
da haben die einen Haken dran gemacht und irgendein Gewicht reingelegt, steht eben dran Gebirge. Und da steht eben als erklärender Text dabei, überfliegen die Satelliten das Himalaya-Gebirge, ändert sich ihr Abstand zueinander, nur 50 Mikrometer. Das entspricht etwa der Dicke eines menschlichen Haares.
Wow, okay. Das können die detektieren.
Ja, also das machen die mit einem Laser-Interferometer.
Ah, okay. Ja.
Jetzt muss ich doch mal hier in das Gebirge dranhängen. Mein Gott.
Augenblick.
Das ist fantastisch, ja.
Irre. Also das...
Ja. Das ist wieder... Also da finde ich diese Schöpfungskraft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern finde ich total toll. Also auf die Idee zu kommen.
Ja, überhaupt Ideen zu haben, ne? Ideen zu und auch zuzulassen. Also dann, das ist ja dann am Ende auch teuer, sowas umzusetzen, zu entwickeln, dann loszuschicken. Aber die Grundidee ist simpel und vielleicht hast du genau die Situation beschrieben. Jemand sitzt am Tisch und jemand spielt mit seiner Lampe. Oder vielleicht sogar die Kinder.
Ja, genau.
Die hängen da einfach irgendwie Sachen.
Wir haben ein Quiz und es ist frei.
Oh, da können wir uns doch nur blamieren
Recht
eigentlich.
Und aber okay. Weltraumschrott. Oh ja, lass uns was über Recht.
Schön.
Ja.
Wem gehört der Mond und wer räumt im Weltraum auf?
Okay.
Ah, gute Frage.
Das war noch nicht die Frage. Das ist der Titel quasi.
Der Teaser. 10 spannende Fragen.
Aber wem gehört
einer
der Mond?
Richtigen Antwort.
Ja, werden wir jetzt wahrscheinlich gleich beantworten.
Okay.
Jetzt geht's erstmal
Spielen.
Los. Darf jeder ohne Erlaubnis eine Rakete ins All schicken? A. Kommt auf das Land an, in dem man die Rakete starten möchte. B. Ja, generell braucht man keine Erlaubnis. C. Ja, allerdings nur bestimmte Raketentypen. Oder D. Nein, dafür benötigt man generell eine behördliche Genehmigung.
Also
in Deutschland mit Sicherheit eine behördliche Genehmigung.
Also ich würde aber mal sagen, es kommt drauf an, du musst ja durch einen möglicherweise Luftraum, der durch Flugzeuge und so weiter belegt ist. Und da kannst du nicht einfach so durch. Und auch die Abgase, die entstehen und so weiter, da musst du also irgendwie gucken.
Du bist für D, oder?
Nein, aber es ist nicht die Frage, kann ich nicht als Privatperson ins Weltall? Da würde ich ja schon fast sagen, ja, klar, aber also der Weg dahin, den darf ich halt nicht.
Ich bin auch nicht sicher, wie die Frage gemeint ist, ob es so von wegen, darf ich einfach so ins All? Mhm. Oder geht es eben darum, ich durchquere eben auch noch irgendwelche Lufträume oder so. Und es gibt an der Stelle eben behördliche Sicherheitsgeschichten.
Anforderungen,
genau. Wenn es hier um den reinen Weltraumaspekt geht, glaube ich, ja, generell braucht man keine Erlaubnis. Ich wüsste nämlich nicht, dass jemand reglementiert, wer ins All darf.
Nee, die FAA, die Elon Musk immer Ärger macht, das ist wegen Umweltbelastung und Lautstärke und wegen der Alligatoren, die dann nicht schlafen können.
Das ist eben die Frage, wie es gemeint ist.
Aber dann sage ich mal, kommt auf das Land an, in dem man die Rakete starten möchte. Die Chinesen starten einfach alles, was sie wollen.
Ja, und in 50 Meter Entfernung von der nächsten Bebauung.
Und in Deutschland muss ich erst fragen, ob ich darf. So, Lars, du möchtest B sagen, ja. Generell braucht man keine
Erlaubnis. Wenn es um diesen Faktor...
Falsch. Ah, wir sind falsch.
Ja gut, es geht tatsächlich hier um die Luftfahrtbehörden des jeweiligen Landes. Das ist dann eben...
Ja, aber das ist Luftfahrt, nicht Raumfahrt.
Ja, deswegen für mich war die Frage...
Ja, ja, ja.
ja, welcher Teil gemeint war.
Guck nicht so strafend.
Wer ist gesetzlich verpflichtet, den Müll im Weltraum wegzuräumen? A. Die internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO. B. Der jeweilige Verursachende des Weltraumschrotts. C. Niemand. Oder D. Die nationalen Weltraumbehörden.
Also vor 10 Jahren hätte ich gesagt, niemand. Heute würde ich fast B sagen, der jeweilige Verursachende. Aber ob sich da jeder dran hält, ist eine andere Frage.
Ich würde sagen, wir sind immer noch bei niemand. Die sind wahrscheinlich angehalten, sich drum zu kümmern. Aber ich glaube, so richtig verpflichtend kannst du die Leute nicht, weil da immer Teile übrig bleiben.
Es gibt so Abkommen, dass du Satelliten am Ende ihres Lebens, wie heißt das, inert oder so machen musst. So, ne? So
kontrolliert abstürzen.
Ja, die müssen in so eine Umlaufbahn, von der es dann von alleine runterkommt.
Irgendwie. Entweder das oder ganz raus. Aber sie dürfen auch keine Stoffe mehr beinhalten, die irgendwie reagieren können. Und dann hat ja Satelliten gegeben, die nach vielen Jahren am Ende ihrer Lebensdauer explodiert sind und dann so eine Trümmerwolke erzeugt haben, weil noch irgendwie Resttreibstoff drin war und der dann komische Wege gegangen ist, weil alle Ventile alt
wurden. Aber gesetzlich verpflichtet, dann würden ja ständig irgendwelche Gerichtsverhandlungen stattfinden. Mhm. Ich glaube, aber okay.
Und vor welchem Gericht?
Ja, genau. Vor welchem, genau. Ich sag mal, du sagst, muss der Verursachende
heute würde ich das erwarten.
Leider daneben. Momentan niemand. Ist niemand per Gesetz. Ich hab's gesagt.
Du hast es gesagt. Wir hören jetzt auf dich.
Nee, ich mache jetzt
gar nichts. Komm, ab. Endet in der Luftraum eines Landes und beginnt der Weltraum.
Oh, gute Frage. Ab 50 Metern, zwischen 80 und 120 Meter Höhe, ab 15 Kilometer Höhe oder zwischen 200 und 250? Also ich persönlich würde sagen 80 und das ist alles schon ein bisschen hoch, würde ich sagen. Oder vielleicht hier 80.
Aber da ist doch dieser Streit mit diesen zivilen Raketen, ob sie denn im Weltraum waren oder nicht. Da gibt es doch diese...
Kármán-Linie meinst du?
Kármán-Linie, genau. Die liegt doch bei 80 ungefähr, ne?
Die ist, meine ich, bei 100.
Wo ist ISS-Pflicht auf 100?
400.
400,
so hoch. Okay. Also ich habe ja gesagt, ich höre jetzt auf.
Nee, aber ich bin bei dir. B, sagen wir, ne? 80 und 120 mehr. Ich mache da einfach mal. Tatsächlich.
Ja, guck mal.
Ein Punkt.
Weiter. Endlich mal.
Warum stellt Weltraumschrott ein Problem dar? A, der Schrott beeinträchtigt die Funkverbindung. B, der Schrott kann Satelliten oder Raumschiffe im Orbit beschädigen oder zerstören. C, der Schrott schädigt das Magnetfeld der Erde. Ja, das ist auch sehr empfindlich. D, der Schrott versperrt den Astronautinnen und Astronauten die Sicht.
Das finde ich gut.
Ja.
Das kriegen wir hin.
Ne? Also optimistisch ist B und es ist richtig.
War bisher alles B? Ihr habt das am Anfang immer B und das war natürlich
falsch. Wem gehört der Mond? Denjenigen, die dort ein Stück Land kaufen? Ja, uns allen? Das steht noch nicht fest. Oder die USA, weil sie zuerst dort gelandet sind?
Aus Sicht der USA hätten sie das ja wahrscheinlich gerne. Haben wir ja gestern noch gesehen in dem Film Apollo 11. Ja,
ich möchte noch über den den Unterschied zwischen uns allen und niemanden streiten, aber da niemand dabei steht, würde ich sagen uns allen.
Das steht noch nicht fest. Nein.
Nein, ja, da gibt es ein Abkommen drüber, soweit ich weiß. Der Mond ist neutrales Gebiet.
Also uns allen.
Aber lustig, dass man ja Grundstücke auf dem Mond kaufen kann.
Ja,
ne?
Kann ja auch NFTs kaufen, genau.
Den Schwurbel gibt es überall.
Vollkommen richtig, gehört uns
alle. Also,
ein gemeinsames Erbe der Menschheit. Ja gut, dann gehört er tatsächlich uns.
Sollen wir das noch weiterspielen?
Ja, oder? Aber warten wir ab, wenn die ersten...
Durchschnittliche Lebensdauer eines Satelliten. 10 bis 15, 25 bis 30, 3 bis 8, 50 bis 60.
Ich sag mal 10 bis 15. Mhm.
Ich würde C tippen, aber nimm mal A.
3 du bis hast 8 jetzt was gesagt. Ne? Richtig,
du hast 10
bis 8.
Gut, alles klar.
Wie viele Satelliten wurden 2022 durchschnittlich jeden Monat in das Weltall befördert?
Boah. 70. Oh, fängt bei 70 an.
Nee, hier
20. Ach so.
70, 170, 120 oder 20. Wie viele
Satelliten wurden jeden Monat?
Wie viele Starlink ballert SpaceX mit einem Start hoch jetzt?
60, 80. Ja, das ist mehr noch, ne? Über 100, glaube ich, inzwischen.
Also ich könnte mir durchaus 170 vorstellen.
Ja, also wenn man 2022 war SpaceX schon hochaktiv.
Machen wir mal das meiste, ne? 170?
Volltreffer.
Oh, liebe Zeit.
Ja. Welche Gesetzgebung gilt auf der internationalen Raumstation ISS? Einzig die Gesetzgebung der USA, einzig die Gesetzgebung Russlands. Auf der ISS gilt internationales Recht wie in internationalen Gewässern. Oder D, das ist von Modul zu Modul auf der ISS unterschiedlich.
Oh, das könnte sogar sein, denn die haben zwei Wassersysteme. Die haben ein amerikanisches Wassersystem und ein russisches Wassersystem. Die sind auch nicht kompatibel. Die müssen immer zwei verschiedene... Kanister hochfahren, fliegen.
Das wäre ja lustig, wenn es irgendein Modul gibt, wo Drogen erlaubt wären. Ja. Und die Könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie sich da nicht reinreden lassen. Auf der anderen Seite, das mit dem internationalen Recht wie im internationalen Gewässer gefällt mir auch gut. Aber ich versuche mal das hier mit dem
Autonomie.
Stimmt sogar. In jedem Modul ist in jedem Modul unterschiedlich. Ja, ist es. Cool. Ja, das finde ich ganz interessant, ja. Wer darf zuerst mit Außerirdischen reden, sollten uns welche besuchen?
Der amerikanische Präsident.
Ja, da kannst du aber nur hoffen, dass der Richtige gerade...
Also eine internationale Delegation von Diplomatinnen und Diplomaten oder der Generalsekretär oder die Generalsekretärin der Vereinten Nationen oder der Direktor oder die Direktorin der NASA oder die Person, der sie zuerst begegnen.
Also wenn das nicht der Fall sein sollte, dann müsste ich also verweisen. Wenn ich die grünen Männchen dann heute Nacht irgendwo sehe, dann muss ich sagen,
kommt sorry. Zu dir, die sagen beep, boop, beep und dann sagst du, sorry, ich darf nicht mit euch reden. Ach verdammt, schon passiert.
Hol den Chef. Puh. Aber darf zuerst natürlich die Person, der sie zuerst begegnet.
Ist doch deren Wahl.
Albern, ne? Ich möchte schon allein aus Protest.
Ja,
ist auch richtig.
Jeder darf mit Außerirdischen in Kontakt treten. So.
Oh ja.
Kessler, was versteht man unter dem Kessler-Effekt?
Das unerklärliche Verschwinden von Raketen im Orbit.
Das nicht die Zwillinge?
Die rasche Vermehrung von kleinen Weltraumschrottteilen durch zufällige Kollisionen, das plötzliche Herabstürzen von Weltraumschrott auf die Erdoberfläche oder das fehlende Umweltbewusstsein für den Weltraum.
Dann bin ich wieder mal für B.
Ja, bin ich dabei.
Die rasche Vermehrung von kleinen Weltraumschrottteilen.
Sehr drastisch übertrieben, gezeigt im Film Gravity.
Ja. Okay, guck, dann haben wir uns doch gar nicht so schwer getan.
18.
Wir sind von 10 richtig. Hätten wir 10 von 10 gehabt, wenn ihr die zwei ersten Fragen nicht...
Ja, wenn wir nicht versagt hätten, wären wir jetzt richtige Experten. Jetzt sind wir nur fast...
Wir sind Experten, wie sie in den Nachrichten sind.
Aber schön. Ja, ich hatte lustigerweise... In meinem ganzen Exponat habe ich mir eine Sache angekreuzt und das war...
Was war das hier?
Gestern.
Mehr hat dich nicht interessiert hier? Oder?
Nö, ich wollte mit euch Quiz spielen. So. Also hier sind geodätische Kuppeln.
Ja.
Drei Stück.
Genau, und da sind andere Exponate drin. Ne?
Warum sind wir denn jetzt im weißen Raum? Was will uns das denn sagen?
Wo gehen wir als erstes hin?
Das dunkle Universum, das helle Universum, ich habe keine Ahnung. Nehmen wir einfach hier...
Ich habe eher den Eindruck, wir sind in einem Labor oder so.
Aber hier an den Wänden, das sieht mir so ein bisschen... Ja doch, du hast recht, ja.
Wir sind auf jeden Fall erdgebunden.
Teleskope und so.
Genau. Ja, wir sind aber auf der Erde hier. Gerade waren wir im All, jetzt sind wir auf der Erde.
Jetzt sind wir auf der Erde. Okay, wir schieben uns jetzt mal hier in diese...
Ja, hier kann man die Leere des Weltraums, ich sehe es schon, weil solche Experimente habe ich natürlich auch immer mit Schülergruppen beispielsweise gemacht. Das sind so kleine Vakuumrezipienten, so Glasbehälter. Und die kannst du evakuieren. Und dann sehe ich auf der linken Seite schon das klassische Experiment. Da ist so ein... fast leerer Luftballon in der Vakuumkammer und wenn du den Knopf drückst, dann wird die Luft aus der Glaskammer abgepumpt und dann wird natürlich der Luftballon groß, weil dann plötzlich kein Druck mehr von außen wirkt und dann kann der Luftballon expandieren. Kann man auch schön mit einem Schokoschraubbus
machen. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht das klassische Experiment?
Das ist nur für so eine Ausstellung wahrscheinlich nicht so gut geeignet, weil dann versaust du hier natürlich alles. Und daneben ist nochmal das gleiche Experiment, nur da ist kein Luftballon in der Vakuumkammer, sondern eine Klingel.
Ah!
Und die hörst du, wenn Luft in der Kammer ist, dann hörst du die Klingel eben rappeln, aber wenn die Luft abgepumpt ist, wenn da ein Vakuum in der Kammer ist, dann hörst du die Klingel nicht mehr.
Weil der Schall die Luft zur Leitung braucht.
Genau, ja.
Zur Übertragung.
Und das ist eigentlich ganz nett. Also finde ich sogar das schönere Experiment eigentlich. Sieht man nicht ganz so häufig und kann man hier halt akustisch ganz schön erfahren.
Na gut, das Mikrofon dran zu halten, dass es klingelt, ist jetzt irgendwie...
Ja, das wäre bitte Disco. Das ersparen wir euch. Also,
hört, wie die Klingel nicht klingelt.
Genau.
Aber wie war das denn, wo du gerade Gravity zitiert hast? Haben die da nicht geredet oder gerufen im Weltall?
Das war so ein bisschen per Funk und so. Es gab ein, zwei Stellen, wo sie ein bisschen gemurmelt haben.
Diese Kollision, das war doch so laut und war akustisch...
Nee, da war der Film eigentlich einer der ruhigeren.
Aber irgendwo war doch
sie macht sehr viel Dramatik über die Musik.
Ja, aber es gab irgendeinen Film, wo irgendwas explodiert ist im Weltall mit viel Getöse und Gebums und dann kam halt der Hinweis, im Vakuum gibt es gar keinen Schall.
Ja, ja.
Von daher kann das gar nicht so...
Trifft auf die meisten Science-Fiction und Science-Fiction-Fantasy Produktionen zu, wie Star Wars, Star Trek. Da wird eifrig drauf losgeballert.
Aber das fängt ja schon bei der Gravitationsmaschine an, die die künstliche Schwerkraft herstellt, damit die Filmaufnahmen ein bisschen einfacher werden.
Wir sind einfach noch nicht so weit.
Nee, eben, deswegen. So, hier ist ein großer Billardtisch.
Was ja, das, da sind wir, glaube ich, auf der Suche nach der dunklen Materie, aber da bin ich selber nicht so genau. Also es gibt keine dunkle Materie, müssen wir erstmal erklären. Wir vermuten, dass das Weltall angefüllt ist mit dunkler Materie und zwar relativ viel. Wie kommen wir auf die Idee? Naja, wir sehen, wenn wir da rausgucken, sehen wir gewisse gravitative Effekte, die wir nicht dadurch erklären können durch die sichtbare Materie. Weil ich zum Glück, das meiste da draußen leuchtet ja, also Sterne. Aber wenn man das alles zusammenrechnet, kann man beispielsweise die Dynamik von so Galaxien, wie die sich bewegen, wie die um sich selbst rotieren, kann man nicht erklären. Und man muss sagen, okay, da muss irgendwas anderes noch Masse haben und dran ziehen an dem ganzen Gelump. Und dann hat man gesagt, okay, dann muss es eben dunkle Materie gegeben. Die heißt so, weil man sie halt nicht sehen kann. Ne? Die ist dunkel,
die leuchtet
nicht.
Die
hat zwar Gravitationskraft, aber sonst macht die eigentlich nichts. Die wechselt, wirkt nicht großartig, ist dunkel, schwer zu entdecken.
Wie könnte die Wechsel wirken?
Ja, zum Beispiel, indem sie irgendwelche...
Pulsar, irgendwie was aussendet oder
so? Genau, irgendwie reagiert mit anderen Teilchen und dann halt Blitze absendet oder so.
Oder Hitze, ja.
Und jetzt kann man sich überlegen, was könnten das für Teilchen sein? Und dann postuliert man verschiedene Teilchen, nach denen man dann sucht. Und ein postuliertes Teilchen sind, glaube ich, diese WIMPs. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob das hier...
Es steht auf der Tafel da.
Ach da, genau, WIMPs sind Weakly Interacting Massive Particles. Also genau das, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Ne? Und
Moment, Weakly, ach so, schwache?
Genau, schwach wechselwirkende massive Partikel.
Aha.
Und jetzt kann man sich halt überlegen, okay, hat man sich überlegt, welche Eigenschaften müssten die haben? Und jetzt hört mein Wissen auf, aber da steht es auf der Tafel. Was man weiß, ist wohl, wenn diese WIMP-Teilchen irgendwann mal mit Elektronen zusammenstoßen, was sie dann ganz gelegentlich wohl mal machen. Oder hast du das schon gelesen?
Es geht um Xenon.
Ach, richtig, genau.
Man macht ein Experiment mit Xenon und wenn also ein solches WIMP mit einem, also ein dunkles Materieteilchen mit einem Xenon-Atom zusammenstößt, dann gibt es ein elektromagnetisches Signal und auch einen Lichtblitz.
Die Wechselwirkung, die ansonsten, also das wäre eine spezielle Situation, in der dann doch eine Wechselwirkung stattfinden würde.
Wechselt wir gar nicht, sondern nur sehr, sehr selten. Ne? Also das heißt, dann musst du Detektoren bauen, die groß sind. Und das, was Lars gerade gesagt hat, ist das Entscheidende. Wenn das passiert, dann passieren halt zwei Sachen. Ein Elektron wird frei und ein Lichtsignal wird frei. Das heißt, du baust jetzt einen Detektor und guckst immer, passiert das gleichzeitig? Siehst du gleichzeitig ein Elektron und ein Lichtblitz? Und dann kannst du sagen, dann war vielleicht dann doch eine Wechselwirkung da. Und dann machst du ganz viel Statistik und dann merkst du vielleicht, ja, hier schwimmen wirklich WIMPs rum.
Es ist, es erinnert mich ein bisschen an die großen Tanks, die man eben auch baut für die Erkennung von Neutrinos.
Genau, aber da ist dann nur Licht und
das
kein
ist, soweit Elektron. Ich weiß, ist das einfach ein Lichtblitz, ja.
Um die es auseinanderzuhalten.
Ja. Aber so die Grundidee, wir bauen einen großen Tank, ballern da was rein, in diesem Falle eben das Xenon und hoffen, dass was passiert. Die Grundidee ist sehr ähnlich und man geht damit in ein Massiv zum Beispiel oder in einen Bereich, wo eben sonst wenig Störung.
Aber das würde also jetzt bedeuten, diese dunkle Materie, die wäre nicht jetzt irgendwie auch sowas wie ein runder Körper oder so, sondern die wäre irgendwie überall zwischen allen, jetzt gerade hier zwischen uns auch.
Das
nur eben nicht detektierbar, weil, oder ganz schlecht detektierbar, weil sie einfach so nicht wechselwirkt.
Also
man kann sie nicht dran stoßen, man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht schmecken.
Ich glaube, diese Bewegung der Galaxie zum Beispiel, ne, die Bewegung der Sterne, da hat man schon mal versucht, so Massenverteilung von dunkler Materie zu machen. Also wo muss die angehäuft sein? Wo muss viel davon sein? Und da gibt es, glaube ich, Berechnungen, also wie die verteilt ist. Und genau wie du sagst, die ist über die ganze Galaxie verteilt. so zwischen den Sternen quasi.
Aber wenn sie überall gleichmäßig wären, dann wird es
es gibt Verdichtung. Also im Zentrum der Galaxie sind meines Wissens halt ist viel dunkler Materie. Mhm.
Das ist quasi eine indirekte, also jetzt gut, jetzt fängt man an es zu belegen, wenn man so ein Experiment machen kann. Aber vorher war das im Prinzip das Ding in der Gleichung, was noch gefehlt hat, damit man überhaupt die Berechnungen, also zwischen den Modellen, die man hat und der Beobachtung, damit man das Delta irgendwie ausgleichen kann, hat man gesagt, ja.
Da muss noch was sein.
Ja.
Und nicht wenig. Ne? Das ist halt das Verrückte. Das, was wir sehen, ist das Kleinste. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel dunkle Materie gibt. Und dann gibt es noch dunkle Energie, das spielt dann auch noch eine Rolle. Aber also ein Bruchteil von dem, was wir sehen, ist nur ein Bruchteil von dem an Masse, was wirklich da draußen im Weltall ist.
Ich meine, ich habe da irgendwie die Zahl 15% im Kopf, aber ich bin sind da
jetzt wir, nicht ne?
ganz sicher. Ja.
Ja, das heißt,
was wir nachweisen können. Dann meine ich 5% dunkle Energie und der Rest dunkle Materie. Aber
da stehen noch unendlich viele Naturgesetze im Raum, die wir noch gar nicht kennen, weil wir sie noch nicht beobachten können.
Naja, dadurch, dass wir Naturgesetze haben, fallen uns diese Dinge auf, weil es passt so nicht ganz.
Ja, aber das heißt, haben sie ja auch eine eigene Form von Interaktion, die wir nicht kennen.
Also die Frage ist, stimmen die Gesetze nicht, die wir haben? Oder also ist da noch eine Lücke oder ist da Materie, die eben gemäß unseren Naturgesetzen agiert? Und nach der suchen wir jetzt. Zum Beispiel mit der Raumsonde Euclid der ESA, die kürzlich gestartet worden ist.
Ah ja, wurde zufällig dabei gewesen.
Ja, zufällig dabei gewesen. Episode 80, die bald kommt, wird davon erzählt. Und wenn alles klappt, wird Episode 81 sich mit dunkler Energie und dunkler Materie beschäftigen.
Oh,
aber das
hören wir aber ganz genau
Interview hier. Ist noch nicht bestätigt. Ich hoffe, dass es klappt.
Aber endlich werden hier mal Folgen geteasert. Ne? Hat er uns auch angekündigt, der Lars. Hat
ja, eine ja, ganze richtig. Liste. Hat halt an dem anderen Exponat, wo ich was hätte sagen können, schnurstracks dran vorbeigelaufen.
Ja, aber da gehen wir gleich nochmal vorbei. Ich hab gerade ein, zwei Sachen noch gesehen, wo ich auch gedacht habe, da müssen wir gleich unbedingt nochmal anhalten.
Das ist ja unerhört. Aber hier ist noch so ein Tisch.
Darf ich da ganz kurz
was? Ja, aber sagen, weil, geht's dem anderen,
ich war gestern aus einem ganz anderen Grund ganz kurz hier. Und
Erdnüsse auf die Erde zu.
Guck da, mal. Hier durfte ich gestern lernen, gestern war hier auch jemand von einer Sternwarte oder von einem Planetarium, ich muss mal gerade gucken, das steht da irgendwo, Fachgruppe Mikrometeorite der Walter-Hohmann-Sternwarte Essen e.V. Kennst du die?
Ich kenne einige Leute von dort.
Ich habe gestern den Peter kennengelernt, von der, keine Ahnung. Ich habe... Der hat mir erklärt, was sie hier machen, und das fand ich sehr interessant, weil das ist so ein bisschen Citizen Science mäßig. Es geht um Meteoroide. Du korrigierst mich immer, wenn ich irgendwo ein D sag, wo eigentlich ein T sein müsste. Weil es gibt nämlich auch noch Meteoroide, die sind glaube ich noch nicht auf die Erde gefallen, aber das Spannende sind eben Meteoroide, die wirklich auf die Erde gefallen sind und auch da noch gelandet sind, also nicht vollständig verglüht sind.
Also Klumpen vom Himmel fallen, aber die kosmischen oder nicht-irdischen Ursprungs sind.
Die haben, tatsächlich sind es meistens eben keine Klumpen, sondern eher so ganz kleine Krümmelchen. Du kannst dir da gleich noch welche angucken, die sind wirklich so in der Größenordnung von 0,1 bis 0,4 Millimeter.
Ja, sowieso Mondkörner, genau. Ne? Oder sowas. Genau. Ja, weil sie halt durch die Erdatmosphäre durch müssen und da wahrscheinlich zerrieben werden.
Ja, gestern habe ich noch gelernt, wenn sie noch kleiner sind, wenn sie auf die Atmosphäre treffen, dann verglühen sie komplett. Mhm. Und wenn sie, dann gibt es so einen Zwischenbereich, da werden die noch erhalten. Und wenn sie noch größer sind, dann zerbröseln die irgendwie. Und also ich hab's schon wieder vergessen.
Explodieren sie so richtig.
Genau, aber es gibt halt irgendwie eine Größe, die spezifisch ist und dann landen die hier unten. Und was ich wirklich spannend fand, war, dass mir hier gestern erzählt wurde, dass man sich da auf die Suche machen kann. Du kannst du in deinem Garten machen oder in deiner Dachrinne. Du suchst den Dreck von deiner Dachrinne, sammelst du auf, dann siebst du den erstmal durch. Du weißt nämlich, diese Dinger müssen irgendwo in der Größenordnung zwischen 0,1 und 0,4 Millimeter sein. Da kannst du dir bei Amazon oder wo auch immer du willst, spezielle Siebe dafür kaufen. Also sie sind, glaube ich, nicht nur zur Meteoroidenjagd, aber für verschiedene Gründe, wahrscheinlich auch zum Gold suchen oder keine Ahnung, was man damit normalerweise macht. Und dann siebst du die durch, damit du genau diese Zwischengröße findest. Und dann brauchst du nur noch einen Magnetenstab.
Ah.
Weil die haben nämlich immer so einen metallischen Anteil, der magnetisch ist. Und das, was dann noch übrig bleibt, das kannst du dir dann unter dem Mikroskop angucken. Und wenn das dann eine gewisse Größe hat oder eine gewisse Form, dann kannst du sagen, ja, das scheint wirklich ein Meteoroid zu sein. Das erkennst du wohl daran, dass dieses Material beim Sturz in die Atmosphäre kurz aufschmilzt und dann wieder erstarrt. Und deswegen hat das so ganz, ganz typische, eine ganz typische Form und eine ganz typische Anordnung der Metalle. Hier gibt es wohl noch diese Perle, diese metallische Perle, die du dann finden kannst. Und daran, dann bist du ganz sicher, dass du da so ein Teil gefunden hast. Und das kannst du wirklich zu Hause machen. Citizen Science. Gestern habe ich gelernt, pro Quadratmeter, jetzt könnte man sich fragen, wie wahrscheinlich ist das, so ein Ding zu finden, ne?
Ja.
Pro Quadratmeter. Ach,
mal, Mond. Ich hätte gerade einen Vergleich mit Mondkörnern, ohne es gesehen zu haben.
Du, ne?
Hier, Entschuldigung.
Auf einen Quadratmeter unserer Erde fallen pro Jahr ein so ein Meteoroid.
Moment, das heißt, wenn pro Quadratmeter?
Ja.
Das ist ja viel.
Habe ich auch gedacht, denn wenn du ein Grundstück hast von 400 Quadratmetern, fällt halt jeden Tag da ein so ein Ding drauf. Ist gar nicht so wenig, ne? Wartest du 10 Jahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass du in deiner Dachrinne so ein Teil findest.
Und plötzlich macht das Reinigen der Dachrinne Spaß. Wenn 400
Quadratmeter komplett überbaut werden. Was macht Sinn?
Plötzlich macht das Reinigen der Dachrinne Spaß.
Ja, genau.
Das hat einen zweiten Sinn dafür.
Und was glaube ich wirklich, deswegen habe ich gerade Citizen Science Projekt gesagt, bis vor kurzem hatte man noch gar nicht so viele von diesen Dingern gefunden, bis Leute rund um die Welt angefangen haben, selber da auf die Suche nachzugehen, nach diesem Verfahren, was ich gerade erklärt habe. Und seitdem hat man die Ausbeute wohl vielfach erhöht und auch der Forschung zur Verfügung gestellt.
Wenn man anfängt zu suchen, findet man auch, ja.
Wenn man weiß wie und wenn man Leute dafür begeistert, ja. Ne? Und so Hobbyisten anfangen, das eben auch noch zu machen. Das kann ja ein einzelner Wissenschaftler gar nicht leisten.
Also hier sind drei urglasgroße Probenbehälter. In dem linken ist Mohn, in dem rechten ist Salz und in der Mitte ist ein Meteorit. Der ist so klein, dass man noch eine Schablone drüberlegen musste und Pfeile drauf gemalt hat. Da in der Mitte ist er. Den kann man also wirklich, selbst mit der Lupe, die ich zurzeit in der Hand habe.
Kann ich noch gleich eine Anekdote erzählen. Die hatten eigentlich hier ein Mikroskop hingestellt, so ein digitales, weil man erst dann, weil er so klein ist, man wirklich sehen kann, wie die Dinger aussehen.
Ja.
Aber dann haben sie festgestellt, dass dieser Boden, auf dem wir laufen, uns elektrostatisch auflädt. Und Leute, die sich dann dem Mikroskop genähert haben, haben erstens einen gebraten gekriegt und zweitens ist dieses Mikroskop mehrfach kaputt gegangen. Ja. Und dann haben sie gesagt, wisst ihr was, wir legen nur eine Lupe hin.
Die reicht. Ja, reicht ja auch. Aber ja.
Das würde ich gerne nochmal erwähnen. Also das ist die Fachgruppe Mikrometeoroiden der Walter-Hohmann-Sternwarte in Essen. Und die geben auch Workshops und kommen zu Schulen und machen dann mit den Kindern diese Untersuchung. Fand ich total toll.
Ich würde sofort meine Regenrinne zur Verfügung stellen, ja. Wenn ich eine hätte.
Es ist so, ich habe gestern gelernt, eine Regenrinne ist gar nicht so gut, weil die Dachschindeln Partikel von dieser Größe auch abgeben und deswegen ist die Suche extrem mühselig in der Dachrinne. Es gibt besser geeignete Dächer, so Flachdächer und so. Aber das ist so schön plakativ mit der Dachrinne, deswegen habe ich das gemacht. Guck mal, die Führung ist hier gerade an uns vorbeigegangen. Oh. Sollen wir mal eben zu dem Exponat, wo der Lars noch Werbung für seine Folge macht?
Ah, ja. Welches ist das denn?
Das mit den blauen Linien, so ich nicht irre.
Oh, das sieht aber spacig aus. Wow. Da sehen wir Teleskope und von da gehen irgendwie so blinkende LED-Spuren weg.
So, was
ich mach. Ach, egal.
Ich stelle mich einfach auf die andere Seite von
dir. Das finde ich wurscht. Ich kann das immer, das Kabel über mich drüber ziehen. Das ist ja nicht das Problem. Am Ende holt ihr mich dann aus dem Knoten wieder raus.
Ja, ja.
Fesselspiele hier. So, das sieht wirklich sehr gut aus. Also es ist ein Kasten. In diesem Kasten sind drei, also Modelle von drei Teleskopen, sagen wir mal. Oder Sendern oder Empfängern.
Das passt gut.
Könnten Teleskopen, ja. Und die schicken Signale nach oben. Die sind angedeutet mit LED-Streifen. Also auf dem LED-Streifen läuft dann mal ein grüner Punkt, jetzt kommen rote Punkte von oben nach unten und dann werden sie auch wieder reflektiert oder neu dahin geschickt.
Erklärt Lars jetzt auch noch was? Oder?
Ja,
du willst erstmal interpretieren.
Martin beschreibt, was er sieht.
Ja, weil wir sind ja ein Audio, ne? Da muss man ja immer so ein bisschen so. Ich weiß aber nicht, was es ist, außer dass mir auffällt, diese waagerechten LED-Streifen, die könnten ja sowas wie Schichten sein oder so. Und wenn ich jetzt sehen würde, dass diese aufsteigenden Signale möglicherweise sich an den Schichten irgendwie reflektieren würden, dann hätte ich gesagt, dass das detektiert, dieses Szenario detektiert irgendwie diese Schichten. Aber glaube, das tut es nicht.
Doch, ja, es ist, wenn wir näher dran gehen und ein bisschen von unten gucken, dann siehst du, dass diese Schichten Leuchtdiodenstreifen sind.
Ja.
Und da wandern Punkte drüber. Diese Punkte simulieren sozusagen ein Objekt, das dort durchs All.
Ach, das ist ein Orbit.
Ja, Orbit, eine Flugbahn.
Eine Flugbahn.
Im Moment erstmal
eine
Flugbahn.
Sagen wir Flugbahn.
So, was du hier siehst, sind Radar, also diese blauen Streifen nach oben stellen Radarsignale dar.
Aha.
Und wenn sie eben einen dieser Punkte auf der Flugbahn treffen, wird diese Reflexion zur Empfängereinheit dargestellt.
Ach so, meine Vermutung, dass es sich reflektiert, ist schon richtig, aber es muss dann auch ein Objekt da sein.
Genau.
Ah, die leere Flugbahn reflektiert nichts. Das ist ja auch naheliegend. Aber wenn jetzt in der hinten läuft so ein gelber Punkt,
ja,
wenn
der wird jetzt gleich hoffentlich dann eine simulierte Reflexion dann haben, wenn der irgendwo bei dem Strahl da hinten vorbeikommt, dann sehen wir hoffentlich, dass da was passiert. Jetzt hoffentlich gleich.
Jetzt würde ich ja sofort, weil wir vorhin vom Weltraumschrott gesprochen haben, würde ich ja sofort sagen, das, was da so über die Bahn läuft, ist vielleicht Weltraumschrott. Und diese Apparate können das detektieren. Hat das damit zu tun?
Weltraumschrott ist ein Faktor, ein möglicher Faktor. Ein weiterer möglicher Faktor sind eben kosmische Bruchstücke, die da durchfliegen. Alles, was dort fliegt und Radar reflektiert, wirst du eben erkennen.
Also auch die Meteoriten,
die
Welt bedrohen. Kann man die auf die Art...
Die Welt bedrohen, siehst du hoffentlich schon ein bisschen eher.
Ja, aber da gibt es doch so eine Größenordnung dazwischen. Also was weiß ich, die metergroßen Brocken, die können wir gut sehen. Und die etwas kleiner sind, oder sagen wir mal die 10 Zentimeter groß sind, die sind nicht gefährlich. Aber zwischen 10 Zentimeter und 1 Meter, die können uns noch richtig wehtun, aber die sehen wir nicht. Oder irgendwie sowas, gibt es doch sowas,
oder? Ja, aber das hier ist noch relativ nah an der Erde. Das heißt, wenn da etwas auf uns zukommt und uns bedroht, hast du wahrscheinlich nicht mehr, und das wäre ein sogenannter globaler Killer oder so, dann hättest du wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit für die Reaktion.
Könnten wir keine Space Cowboys mehr losschicken.
Also die dann da Löcher bohren und Bomben reinlegen, nein, das passiert dann nicht mehr. Aber was wir eben sehen, ist also Gestra, ein relativ junges Projekt, das
German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar.
Ja.
Und das ist offenbar mobil, ne? Das ist doch ein Containerbauweise.
So Dingern,
ne?
Aber es gibt einen Testaufbau, ich meine südlich von Bonn oder wie das da heißt, habe ich gerade nicht im Kopf. Wer es genauer wissen will, in Episode 53 von Auf Distanz.
Hast du dazu eine Episode gemacht?
Habe ich dazu eine
das
Episode.
Das ist ja gut, da kann man doch mal reinhören.
So, da geht es genau um dieses Ding.
Aha. Aber auch Kollisionen. Also nicht nur Weltraumschrott, sondern zum Beispiel auch, wenn man vielleicht die Kontrolle über seinen Satelliten nicht mehr so hat. Und man kann alles damit detektieren.
Wenn es in der Reichweite liegt und ja.
Ja, der Titel ist: Den Weltraum stets im Blick. Mehr Sicherheit für Satelliten. Wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn da so eine Firma wie SpaceX so Unmengen von Material ins Weltall schiebt? Macht es die Sache dann, dieses Management, nicht noch super viel komplizierter, als es eh schon war?
Mit Sicherheit. Ich meine, alles, was hochgeschossen wird, wird registriert. Wenn dann sich irgendwas blöd benimmt, dann kann es eben auch sein, dass man mit der Raumstation schon mal ausweichen muss oder auch mit Satelliten ausweichen muss. Ja. Das kommt schon mal vor, ja.
Aber die sind, glaube ich, auf so niedrigen Orbits, dass die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nach ein paar Jahren dann auch wieder runterkommen.
Oder? Das kommt eben drauf an. Also bei den SpaceX, die sind, glaube ich, tatsächlich relativ niedrig und müssen halt irgendwann auch ausgetauscht werden. Genau wie damals hier, wie hieß das Netzwerk von Motorola, Iridium. War das ja auch so, dass als sie im Prinzip pleite gingen, dann irgendwann gesagt haben, so,
ja,
wir müssen jetzt allmählich neue Satelliten hochschießen, sonst war es das. Und dann ist ja die US-Regierung groß eingestiegen und deswegen gibt es das noch. Du musst halt warten im Prinzip, ja.
Ja, aber das ist natürlich... eine private Firma hat eben die Chance, bankrott zu gehen und einfach den Dienst nicht mehr anbieten zu können, nicht mehr die Fürsorge treffen zu können. Wer weiß das besser als wir mit der Steinkohle, unseren Ewigkeitskosten. Man hat erst den Profit gemacht und dann geht man weg, die Firma gibt es gar nicht mehr und dann die Folgen müssen dann trotzdem irgendwie gestemmt werden. Ich weiß jetzt, ich will jetzt nicht, ich finde jetzt, vielleicht hat die Ruhr Kohle AG ja Aktien gekauft, gut angelegt,
die
hat vorgesorgt. Will ich jetzt gar nicht schlecht reden, aber das Prinzip ist halt so, dass man möglicherweise so massive Eingriffe macht, ob es jetzt auf der Erde oder im Weltall, dass man das nicht einfach nur sich selber überlassen kann.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich kürzlich gelesen, dass die Raag-Stiftung 15 Milliarden in der Kasse hat.
Das reicht dann für die Ewigkeit.
Ja, die Zinsen davon, ne, reichen,
glaube ich. Wenn ich es wörtlich nehme, würde ich sagen, nein.
Eben, ne? Das ist es ja. So, Nikolas zieht uns hier.
Ja, ich sehe hier ein Experiment, was man machen können.
Oh, das ist ein großer Knopf, da steht Push drauf. Was sollte man denn wohl damit tun?
Wie viel Druck kannst du denn erzeugen? Drücke den Diamant nach unten und schau auf der Skala, wie viel Druck du erzeugen
Diamanten.
Kannst. So, jetzt gucke ich mal, wie viel
das
Druck ich jetzt...
Das ist doch
deine... Oh, guck mal hier. 100 Jawohl. Milliarden Pascal, 1 Million Pascal. Ich glaube, das...
Stimmt das? Oder sind das nur Näherungswerte?
Es schmeichelt mir. Also hier ist so eine kleine Anzeige, wo man wohl offensichtlich...
Wo geht's denn? Mit dem Röntgenlaser zum Planetenkern. Das ist auch ein Detektor oder irgendwas, ne?
Ja, der Röntgenlaser schießt einen pulsierenden Röntgenstrahl auf die Diamantstempelzelle. Und zwischen den Diamanten ist die Materialprobe sehr hohem Druck ausgesetzt und wird auf extreme Temperaturen aufgeheizt. Dann misst du ein Streubild, also das machen wir in unserem Labor auch, nur ohne so eine Druckzelle. Und dann weißt du, wie es in dem Kristall aussieht, also wie die Atome angeordnet sind.
Das Bild und, gibt dir Aufschluss darüber. Genau, du kannst das lesen sozusagen.
Ja, ich jetzt, also kann man ausrechnen quasi, ne? Dann machst du nicht mehr...
Ja, das ist so ein bisschen wie Schwangerschaftsbild nach der, in der zweiten Woche oder so. Da siehst du normal sterblicher nichts, aber Experten wissen schon ganz genau, wo Kopf und Füße sind.
Und so kannst du dann vermutlich lernen, wie es vermutlich im Inneren von Planeten beispielsweise aussieht oder wie es im Inneren von, muss ja eigentlich Planeten sein.
Genau. Schön ist, dass dieses Experiment offenbar ein Pling macht, wenn man es macht.
Ja, die Maschine mit dem Pling.
Das gefällt mir sehr gut. Es macht Pling. Ja, für dich ist das eine ganz leichte Übung, Lars.
Ja, es ist, steht als Text noch dabei, wenn man also diese gesamte Leuchtzeile zum Leuchten gebracht hat. Elefantastisch. Dir fehlt nur noch der Druck von 200 Elefanten auf deiner 1 Quadratzentimeter Fingerspitze, um den gleichen Druck zu erzeugen, der zwischen den Diamanten herrscht. 100 Milliarden Pascal. Also eigentlich ist wohl die Idee...
Ach so, ich soll mit einem... Ich habe mich da mit dem gesamten Körpergewicht drauf geworfen.
Mit zwei Händen und es soll gedacht, ist es für einen Finger. Sehr schön.
Na gut, okay, bevor ich mir hier den Finger breche.
Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht.
Gehen wir mal weiter.
Keine am Ende Universumsschmerzen hier erzeugen. Das wollen wir nicht. So, was. Ganz am Ende war doch immer sowas wie, wir sagen unsere Meinung oder sowas.
Feedback,
so Feedback-Schleife. Vielleicht
aber ob das Universum sich für unsere Meinung interessiert, man weiß es nicht.
Keine ist denn Ahnung. Dort das Ende des Universums?
Oh, ich hänge fest hier. Aber macht ihr das manchmal, wenn mir was Gutes passiert, dann sage ich manchmal Danke, Universum. Weil ich nicht weiß, wo ich sonst meinen Dank hinrichten kann. Macht ihr das auch manchmal?
Ich versuche ja jeden Tag dankbar zu sein. Ich schreibe nicht ein Tagebuch, aber so eine Tagesreflexion, sage ich jetzt mal, wo ich mir aufschreibe, was ich getan habe, was mir Spaß gemacht hat. Und ich schreibe auch jeden Tag, wofür ich dankbar bin. Aha. Das kann dann verschiedene Sachen sein, dass ich gesund bin oder dass heute die Sonne so schön geschienen hat. Also von daher, ich richte das jetzt nicht so direkt ans Universum, aber...
wohin sonst, ne? Ans Spaghetti-Monster?
Genau, oder? Ich bin nicht sehr religiös, deswegen brauche ich das jetzt nicht an einen Gott zu richten, aber... Ich glaube, das ist eine gute Übung, jeden Tag sich mal zu überlegen, wofür man dankbar ist und was schön war, ist, glaube ich, eine bessere Sicht auf die Welt, als wenn man sich immer nur beschwert und denkt, was war heute schon wieder scheiße.
Was ist mir so ein Mangel geschehen? Ja. Ich habe den Parkplatz doch nicht gekriegt, wie blöd. Ja, aber jetzt, dafür hat die Sonne geschienen. Ich bin gerade dankbar für die frische Luft, die hier an dieser Stelle auf mich herunterrieselt. Ja. Das tut ganz gut. Entschuldigung.
Ich will mal ganz kurz, wir sind an ein paar Sachen vorbeigelaufen. Da sehe ich irgendwelche Spiele, aber da weiß ich noch nicht so genau. Also ich sehe Backgammon. Ich weiß nicht, wo die didaktische Idee ist. Sollen wir da nochmal einmal drauf blicken?
Ja, nur, klar. Wir gehen wieder zurück.
Also nur so ganz...
Es sieht tatsächlich aus wie so Gesellschaftsspiele. Ach, guck mal, ist echt...
Es sieht ein bisschen aus wie Backgammon.
Ja, genau. Also Backgammon, habe ich gerade schon gesagt, da hinten, das sieht ja so aus wie Mühle da hinten, ne? Aber hat es auch noch irgendwas mit... oder ist das quasi das Zitat, was ich am Anfang gebracht habe, dass Spiele erst dann Spaß machen, wenn man die Regeln verstanden hat? Nee, aber ist nur jetzt eine Vermutung, ne? Also...
Naht wird seit dem 4. Jahrhundert im Nahen Osten gespielt. Eine Handschrift des 6. Jahrhunderts beschreibt seine kosmologische Bedeutung.
Guck mal, kosmisch inspirierte Spiele vielleicht.
Die Hälften des Spielfelds symbolisieren die 12 Monate und die 12 Tierkreiszeichen. Zusammen repräsentieren sie die Stunden des Tages. Die Anzahl der Steine steht für einen 30-Tage-Monat. Ihre Farben, schwarz und weiß, begriff man als Ausdruck der widerstreitenden Kräfte im Kosmos. Die Würfel in Schwarz und Weiß stehen für Tag und Nacht. Die Augenzahl der einander gegenüberliegenden Seiten ergibt die 7 Wochentage.
Dann würde mich ja interessieren, was Mühle mit dem Kosmos zu tun hat. Können wir da eben, also da ist nämlich das ganz klassische Mühle-Spiel, was wir alle kennen. Ja. Oder das sieht doch so aus.
Ja, ne? Da steht auch Mühle dran.
Was ich nur gerade hier sehe, ist, Schwarz und Weiß begriff man als Ausdruck der widerstreitenden Kräfte im Kosmos. Und ich habe ja gerade gefragt, warum gibt es hier einen schwarzen und einen weißen Bereich?
Vielleicht da ist hat das, sich das geklärt.
Hat ne? sich das da schon irgendwie niedergeschlagen?
Gut. Ich gucke mir nochmal einmal Mühle an, ob Mühle einfach nur da so ist oder ob Mühle irgendwas auch mit dem Weltraum zu tun hat.
Wir bleiben mal etwas diskret.
Ein Abend drüber.
Ich bleib mal diskret im Hintergrund.
Das Spielbrett zeigt den Grundriss einer dreistöckigen Pyramide, wurde ursprünglich nach dem Himmelsrichtung ausgelegt und wie ein Kalender zum Beispiel zur Vorhersage von Sonnenwenden benutzt. Der Mittelpunkt des Spielfelds repräsentierte somit den höchsten Punkt einer Pyramide. Dieser galt als Tor zwischen Diesseits und Jenseits und verhieß Zugang zu kosmischen Kräften. Okay, ein bisschen Weitersprung, aber...
Das ist was wir heute machen können, ist mit Sonden, Satelliten, Teleskopen und der ganzen Wissenschaft uns Dinge zu erklären, die man vor vielen hundert Jahren noch nur als Phänomen bestenfalls wahrnehmen konnte und irgendeine Erklärung brauchte. Da kamen Kometen vorbei und die hielten sich eine Weile am Himmel und man wusste nicht, was ist das? Und dann war das plötzlich von Gott gesandt oder so. Und es ist ja immer so, wenn man, also immer ist vielleicht ausgedrückt, aber solange man es nicht erklären kann. Du hast doch selber mal gesagt, man hat den Gott auf dem Berg gesucht, bis man auf den Berg gegangen ist und gemerkt hat, er ist dann nicht. Ne? Und dann hat man ihn in der...
Jenseits der Wolken,
und dann auf dem Mond. War man plötzlich da, auf dem Mond. Und also solange man nicht da war, kann man immer irgendwo das Erklären irgendwie ins Unerklärte schieben.
Und ich meine, die Spiele zeigen hier ja natürlich schön, dass sich die Menschen schon früh damit beschäftigt haben, was da draußen ist. Von daher gefällt mir ganz gut. Ich muss hier nochmal eben ganz kurz, weil im letzten Jahr war ich total begeistert von dieser, ihr erinnert euch, so eine Wand, wo man sagen könnte, was möchte ich als Citizen Science Mensch erforschen?
Mit den Karten, die man mitnehmen konnte.
Genau, die konnte man mitnehmen. Haben sie diesmal wieder gemacht, finde ich super. Ein kleiner Aussteller, wo man einem Pfad folgen kann, indem man ein paar Fragen beantwortet und dieser Pfad führt einem dann zu den Karten, wo man dann ein Citizen Science Projekt sieht. Ich starte mal und ich sag mal, ich möchte das Weltall erforschen. Dann ist die nächste Frage, was fasziniert mich am Weltall? Jetzt kann ich mich entscheiden, Sterne oder Galaxien. Ich sag mal, mich interessieren Galaxien. Interessieren mich eher ferne Galaxienhaufen oder unsere Milchstraße? Ich sag mal, unsere Milchstraße. Und das führt mich zu einem Fach, wo keine Karte drin ist, weil die schon weg ist. Die ist leer, weil da schon ganz viele Leute sich dafür interessiert haben. Dann gehe ich nochmal zurück. Ich interessiere mich für Sterne, da insbesondere für tote Sterne. Und damit bin ich bei den Pulsaren. Und hier ist eine Karte am Puls der Zeit, was uns Pulsare über das Universum verraten. Ich drehe mal um. Sehr schön, ja. Da ist ein QR-Code drauf. Entdecke deinen Forschungsauftrag, den muss ich einscannen. Da steht extra noch drauf. Besonders empfohlen für die Mittelstufe. Das ist wohl offensichtlich ein Projekt von dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Also super. Also hier sind halt noch andere Projekte. Ich nehme nochmal was mit Sternbildern. Sternbilder mit Tiefgang, wie astronomische Daten eine neue Dimension erschließen. Ja, auch da wieder ein QR-Code. Also finde ich total super. Hier kann man sich ein, zwei Forschungsaufträge mitnehmen. Finde ich wieder richtig gut gut gelungen, muss ich sagen. Ich mache schnell ein Foto für unsere Dokumentation.
Könnte das, das dem Universum auf der Spur deine Reise in die Welt der Forschung sein? Dann ist das von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Die haben das gemacht.
Ach echt?
Super. Schön. Das ist, also dieser Entscheidungsbaum, das war ja letztes Jahr schon gut, dass man dann sagt, wofür interessiert mich? Und man bekommt dann ja passgenau eine Empfehlung sozusagen und nicht einfach irgendwas, sondern so, oh ja.
Und damit kannst du dich halt nach der Ausstellung auch noch mit der Wissenschaft beschäftigen. Ne? Du nimmst so eine Sache mit, also finde ich wirklich prima.
Wenn die Regenrinne sauber ist und alle Mikrometeoriten da rausgefummelt wurden, dann kann man
hier weiter
den Pulsaren oder was auch immer noch widmen. Sehr schön.
Okay, jetzt da haben wir einen kurzen Abstecher gemacht. Jetzt können wir wieder dahin gehen, wo die gute Luft war, wo du gerade.
Ja, da hinten ist auch noch etwas, das wir spielen können im Prinzip.
Wo?
Hinter dem Vorhang.
Hinter dem Vorhang.
Wir einfach an diesem Meditationsbereich vorbeilaufen. Da.
Nikolas, das ist doch was für dich, Meditation.
Vier Minuten. Aber vielleicht nicht für einen Podcast. Ne? Ist ein bisschen langweilig. Wenn wir uns da
folgen 4 Minuten Stille.
Das ist eine Zack-Zack-Meditation. Ja. Der Herrgott gebe mir Ruhe. Sofort.
So, Science oder Fiction.
Hier. Mit Buzzern.
Oh, okay,
zwei wir können Spieler gegeneinander können, spielen. Haben jeder einen blauen und einen roten Buzzer.
Science oder Fiction? Blau ist Science, rot ist Fiction, oder?
Okay.
Ja. Okay, kann man noch resetten oder nee? Man muss jetzt
festlegen.
Buzzer für die nächste
Frage. Oder möchtest du lieber? Du bist doch ein Zocker, komm. Ich
buzzer mal. Ach, Frage 6 von 8, jetzt haben wir schon verloren.
Sollen wir einfach mal blind eben hier draufdrücken? Ah, ja, okay. So?
Ja. Martin, du musst uns sagen, wann wir fertig sind hier mit
oder
dem
Martin,
Spiel.
Oder Martin, drück du mal eben durch. Dann.
Drück auch mal. Oh. Also wirklich spannend jetzt für die...
Nicht schlecht, aber Meister Yoda würde sagen, viel du noch zu lernen hast.
Oh, okay.
Neustart mit Buzzer. Jetzt machen wir Neustart.
Neustart mit Buzzer.
Neustart.
So, jetzt geht's los.
Willkommen zu unserem Quiz.
Wie möchtest du spielen? Ich nehme es mit einem Gegner.
Ja, drück den roten.
Du musst entscheiden, ja genau, ob Science oder Fiction. Ihr habt maximal 20 Sekunden pro Frage. Okay, das heißt, ich muss schnell lesen und wir müssen uns dann entscheiden.
Bin ich gespannt. Soll ich die Frage vorlesen? Ich bin zu langsam. Du liest schneller.
Ich versuche mal.
Ja.
Okay, ich drücke den Buzzer und dann kommt die erste Frage. 3, 2, 1,
Telefonnummer der NASA.
Liftoff. Obwohl der Mond keine Atmosphäre hat und deswegen weniger Wind und Wetter kennt, werden... Ich habe es gar nicht so schnell gelesen.
Ja.
Okay, aber ja. Dann kann ich nicht vorlesen.
Nein, es war ein Reflex, es tut mir leid. Ich bekenne mich schuldig.
Also die Frage war, ob man diese Fußabdrücke dann mit der Zeit, dass man die nicht mehr sehen kann. Und, und tatsächlich können die verschwinden, weil die Mondoberfläche sich durch winzige, aus dem All riesende Mikrometeoriten verändert.
Und es war ein Reflex, Entschuldigung. Ja, ich sah einen Buzzer und ich musste drücken.
Und
ich
weiß
auch nicht, dass nur einer antworten darf. Also ich dachte, jeder darf.
Ja,
Allerdings sehr langsam steht ja noch, die nächsten 100 Millionen Jahre werden wir die Fußabdrücke noch sehen.
Aber dann können wir das jetzt nicht spielen, ne? Weil macht ja jetzt keinen Sinn, dass einer drückt. Teleporter machen sich die Eigenschaft der Quantenphysik zunutze, um Objekte vollständig aufzulösen und an einem anderen Ort wieder zusammensetzen. Okay, das ist Fiction, ne? Ja. Also die Aussage stimmt zwar, aber es ist Fiktion. Genau, leider sind wir noch nicht in der Lage, das zu tun.
Wie Captain Kirk und die Crew von der Enterprise.
Ich muss mal ganz kurz eine Nachricht schreiben. Lest ihr weiter eben kurz?
Okay. Es gibt einen Antriebsmechanismus, der Reisen mit über Lichtgeschwindigkeit ermöglicht. Allerdings muss man dafür die Raumzeit gezielt krümmen.
Ja, da sind wir eindeutig im Bereich der Fiktion.
Fiktion, ne? Dann sag ich mal.
Jetzt hast du auf Science gedrückt.
Ach so. Oh Gott, mir könnte man auch die Entscheidung überlassen hier. Wichtige Weltentscheidung. So, Frage 4. Im Universum gibt es eine unsichtbare Masse, die dafür sorgt, dass sich Galaxien schneller drehen als erwartet. Unsichtbare Masse, ja. Aber
das haben wir schon gehört.
Hat das mit der Drehung
zu tun? Das ist Science. Ja, das ist die dunkle Materie.
Genau. Galaxien drehen sich schneller, als es durch die Schwerkraft der sichtbaren Materie möglich sein kann. Daher gehen PhysikerInnen davon aus, dass es zusätzlich Materie geben muss, die für uns bisher, in Klammern bisher, unsichtbar ist. Eine NASA-Sonde konnte 2004 den Nachweis erbringen, dass die Erde nicht nur die Raumzeit krümmt, sondern bei ihrer Rotation auch Raumzeit mit sich zieht.
Ich meine, dass das richtig ist.
Und dann war es eine ESA-Sonde, pass auf.
Na, ich sag.
Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch Science sagen.
Das ist wahr. Die Mission Gravity Probe B wurde initiiert, um Einsteins Gravitationstheorie zu bestätigen und war erfolgreich. Die ganze Menschheit lebt in einer computerprogrammierten Wirklichkeit. Einzelne können das nur erkennen, wenn eine veränderte Variable im Code zu einer unlogischen Veränderung der Lebensumstände führt. Ein Fehler in der Matrix. So, ja. Ne?
Haben wir schon mal Matrix gesehen. Ne?
Genau.
Ah, genau. Im Film Matrix wird ein solches Szenario durchgespielt und manch einer befürchtet, Zuckermans Metaverse könnte zu solch einer Welt führen, aber bisher ist das noch Fiktion. Soweit ich weiß, ist Elon Musk davon überzeugt, dass wir in einer simulierten
Welt. Ich dachte gerade, was ist das für ein Regisseur? Jetzt weiß ich, wer Zuckerman ist.
Kosmische Zusammenstöße bringen das gesamte Universum zum Schwingen.
Aber hallo.
Ja, haben wir heute auch schon gelernt, genau.
Richtig. Wenn beispielsweise schwarze Löcher zusammenstoßen, entstehen Gravitationswellen. Diese Vibrationen von Raum und Zeit breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit durch das gesamte Universum aus. Mit kilometergroßen Messinstrumenten können WissenschaftlerInnen diese Schwingungen hören.
Okay. Letzte Frage. Von der Erde aus kann man die exakte Entfernung zum Mond mit einem Laserstrahl und einem Spiegel messen.
Aber hallo.
Das wissen wir auch, ne? Genau. Ja, haben Apollo 11, einer der Experimente, die sie da zurückgelassen haben, war ein Reflektor, also ein Spiegel, der diesen Laserstrahl immer zurückwirft und ja, kann man im Prinzip auch selber anschießen, glaube ich. Ne?
Wenn du genug Leistung aufbringen kannst, ja. Aber okay. Ist immer noch da und soweit ich weiß auch immer noch mal.
Ja, das. Ja,
wo soll er denn auch sein?
Abgeholt.
Abgeholt worden sein, genau.
Mit der geheimen Mission Apollo 19.
Vom kosmischen Müllsammler.
Ist das da um die Ecke?
Oder? Nee, da ist glaube ich nichts mehr, aber wir können mal eben noch mal gucken.
Das ist das Restaurant am Ende des Universums.
Ja, das wär's.
Aber hier kommt die gute Luft her.
Ah.
So ein bisschen dieselig ist es aber hier.
Ja, das stimmt. Weil. Also die Klimaanlage, die Sie letztes oder vor zwei, drei Besuchen, da war es ja quasi kalt hier drin, die haben Sie diesmal sehr vorsichtig dimensioniert, sagen wir mal so. So, jetzt sind wir am Ende des Schiffes, jetzt können wir wieder nach vorne gehen.
Ja, jetzt
gucken, ob wir noch irgendwo auf dem Weg was aufpicken.
Genau, und wenn nicht, dann könnten wir unsere große Reflexion machen. Ja,
die große Reflexion. Wobei ich mich dann immer frage, ob Reflexion mit X geschrieben wird
ich oder
mit
auch, KT. Ja. Oh, also, frag mich mal.
Ich glaube, wenn man wirklich etwas reflektiert, dann muss man es mit X schreiben. Ne? Aber das ist so, es gibt Dinge, die lerne ich in diesem Leben auch nicht mehr. Nachdenken. Wir können es ja auch Deutsch sagen, Feedback. Es ist immer noch gut besucht, auf jeden Fall.
Oh, jetzt nähern wir uns unserer Magnetnadel wieder, ne? Nicht also dieser Richtung zum
Exit.
Ich wage die Behauptung, sie ist wieder flacher.
Ja, sie ist flacher. Das würde ich jetzt aber auch unter.
Ich mache nochmal mein Vergleichsbild.
Unterstreichen.
Von meiner Station hier. Und du hast dich da ja, glaube ich, nochmal extra hingestellt, ne, Lars?
Ja, ich wollte gucken.
Warte mal ganz kurz. Ich muss einen von dieser Position muss ich hier ein Foto machen, weil. Hier stand ich gerade auch. Sehr gut. Jetzt können wir weitergehen.
Jetzt können wir die vergleichen.
Ja, die ist flacher. Ja. Ja.
Ja.
Das schwarze Loch ist
das stand
woanders.
Das stand mehr so und mehr so.
Das schwarze Loch ist woanders. Man muss es so sagen.
Naja, die Erde hat sich halt weitergedreht.
Genau. So ist es. Ja. Aber damit sehen wir, dass das Ding auch wirklich bewegt ist und nachgeführt.
Schon ziemlich krass. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie dann eure
unsere
Wohnzimmerversion dann aussieht. Auch in so einer Kuppel. Es gab da früher mal so Uhren, wo sich unten so Gewichte gedreht haben. Ja. War so eine Kuppel drüber. Die Uhren fand ich kreuzhässlich, aber diese Kuppel, diese Glaskuppel, die fand ich immer irgendwie, weiß nicht, schön. Wir stehen in dritter Reihe vor einem Exponat mit drei hochkant stehenden LCD-Bildschirmen, auf denen ja, Weltall projiziert wird. Und wir sehen gerade den
Jupiter.
Gasplaneten Jupiter. Das weiß ich aber auch nur, weil das unten eingeblendet wird. Nein, der große rote Fleck. Ja, ich hätte ja, also, mich hätte es ja auch angucken können, dass ich jetzt mal wieder Saturn sage, weil letztens habe ich mich ja auch so rasant vertan.
Ja,
was ist denn sollen hier?
Wir, ich weiß nicht, da begibt man sich, glaube ich, auf eine kleine Reise,
zumindest
durch unser Sonnensystem, möglicherweise auch nochmal ein bisschen weiter. Also da, wir scheinen ja da der Reihe nach an den Planeten vorbeizufliegen. Also jetzt kommt gerade der Saturn ins Bild.
Okay.
Keine Ahnung, was wir am Ende des Sonnensystems machen, ob es dann noch weitergeht, vermutlich. Aber ich weiß nicht, ob wir so lange noch hier...
Nee, aber dieses, wie nennt man denn diese Altarbilder, die aus drei Teilen...
Oh ja, Triptychon, ne?
Das sieht doch aus wie ein Triptychon. Ja, fast, ja. Ne? Sieht es ganz hübsch gemacht. Aber lass uns ruhig unsere Reflexionen machen.
Ja, ist die Frage, die haben wir ja ganz häufig, haben wir die außerhalb des Schiffes gemacht, ne, damit wir mal ein bisschen Luft kriegen. Ich weiß nicht, machen wir das wieder oder sollen wir, können, wie ihr wollt. Ich bin da.
Also wenn hier einigermaßen ruhig ist und einigermaßen Luft ist,
ja.
Wo wir gerade so schön verdrahtet sind,
das können
wir
das ja hier machen. Da sind ein paar Hocker in der Mitte frei.
Ein paar Hockern, wir können uns hinhockern.
Guck mal, hier ist auch ein ordentlicher Stuhl, einer kann einen ordentlichen Stuhl haben und ich gehe hier mal... Da ich ja der Jüngste von uns bin, wie ich gerade
erfahren habe. Martin, bitteschön.
Oh. Ach,
ich habe gerade schon den...
Ihr seid so gnädig mit dem Alter. So, guck mal. Jetzt habe ich sogar meinen ganzen Christbaum hier. Mit. So, wir sind wieder im Eingangsbereich, wo das Bistro ist auch. Also nie vergessen, bei MS Wissenschaft gibt es auch ein kleines Bistro mit Getränken und
Eis. Betrieben von dem Captain und seiner Frau, glaube ich. Ne? Wobei ich gestern erfahren habe, diesmal ist der Captain alleine hier unterwegs. Die Frau ist, glaube ich, gerade irgendwo anders unterwegs.
Okay, ja, sind auch Helfer, also Unterstützer hier, Angestellte.
Lotsen.
Ja, aber...
Oder mal...
Ja, die Lotsen sind ja die mit den T-Shirts, wo
so.
Wissenschaft draufsteht. Und ich glaube, das sind eher so Bootsleute.
Wie
heißen die? Bootsleute? Matrosen. Vielleicht gibt es den Begriff noch. Okay, Lars geht nochmal inne in die Zitate, die jetzt hinter mir an der großen Wand stehen. Also wir waren ja am Eingang, haben wir gesagt, diese Zitate verschmelzen mit der Zeit und gehen dann durch diesen Ereignishorizont in das schwarze Loch über. Was sie wahrscheinlich sowieso irgendwann tun. Die Frage ist nur, wann?
Dauert eine Weile.
Die Lotsen sind nicht ausgelastet. Hinter uns werden Liegestütze gemacht.
Okay, ich gucke lieber wieder auf die Zitate.
Ist Jugend. Okay, aber lass uns nicht beeindrucken von der Umgebung hier, von dem Drumherum, von dem Universum, in dem wir uns befinden.
Allerdings, wovon ich beeindruckt bin, und das muss ich jetzt mal erwähnen, weil das beobachte ich jetzt schon zum vierten Mal hier, diese Ausstellung ist auch extrem gut Instagrammable, wie man so sagt. Also hier in diesem Tunnel, in dem wir ja gerade durchgelaufen sind und den wir gerade auch am Anfang schon beschrieben haben, stehen jetzt zum wiederholten Mal Leute, die sich dann da fotografieren vor dem schwarzen Loch. Das finde ich ja irgendwie bemerkenswert. Also normalerweise, also dass so Instagram-Bilder dann mit der Wissenschaft gemacht werden, finde ich ja eigentlich ganz, ganz nett so, dass die Leute das einfach auch so als Happening hier begreifen und sich hier so hinstellen. Finde ich irgendwie schon ganz gut.
Nicht nur vor der Thai-Palme irgendwo.
Genau, ja. Genau.
Der Tisch ist frei geworden. Wollen wir beide uns eben daran setzen, dann machen wir den anderen frei.
Ah. Wir wechseln das Universum aus.
So.
Jetzt haben wir es aber.
Ja.
Also, die Ausstellung ist Instagrammable. Grammable. Zumindest in Teilen.
Ja.
Na ja, gut, diese allgegenwärtige Fotomöglichkeit macht natürlich was her. Und du meinst, die anderen waren auch schon so, dass man irgendwie so einen Spot hatte?
Nee, meine ich, glaube ich nicht. Also habe ich so noch nicht wahrgenommen, dass so Leute, also gut, jetzt sind einfach auch mehr Menschen hier. Ne? Also dann, je mehr Menschen du irgendwo hinkübelst, desto mehr Leute werden sich natürlich auch irgendwo Instagrammen. Aber
und natürlich sind diese Aufnahmen aus dem Weltraum, ob das jetzt Falschfarbenbilder sind oder nicht, sind natürlich auch ein optischer Hingucker, ganz klar. Ne?
Also ist einfach auch ästhetisch. Insgesamt muss ich sagen, also dann nähern wir uns jetzt wirklich mal der Bewertung und der Beschreibung. Also optisch und vom Design fand ich es jetzt wirklich ganz gut aufgemacht. Also auch gerade, dass du noch gerade gesagt hast, dieses Schwarz und Weiß, das hat dann nochmal sich in den Räumen niedergeschlagen hat. Du hast natürlich recht, es ist wahrscheinlich ein bisschen unfair, weil das Universum oder unser Universum bietet natürlich einfach optisch schon so viel. Ne? Also das ist natürlich leicht darzustellen oder schön ästhetisch darzustellen, aber das ist wirklich gut gelungen. Also ästhetisch finde ich die Ausstellung sehr, sehr schön, muss ich sagen, sehr stimmig.
Was wir beim letzten Mal schon mal angesprochen hatten, dass so der rote Faden irgendwie nicht so ganz erkennbar war, also wie hängen die jetzt die Exponate alle zusammen, ist hier überhaupt gar keine Frage. Also alles hängt mit dem großen gemeinsamen Thema zusammen. Egal, ob man jetzt Mikrometeoriten sucht oder die ein Terrain mit Gravitationswellen abscannt irgendwie. Das Exponat hat mich, also die Idee hat mich total geflasht. Mhm. Das hat mich selber sehr, sehr beeindruckt, dass das einfach möglich ist.
Ja, der rote Faden war, glaube ich, mehr da als jemals. Ne, ich überlege gerade, ob das Thema auch enger ist. Also das Universum an sich ist natürlich nicht eng, das ist sogar sehr groß.
Ja.
Aber
ob das die Nähe ist. Also ich beschäftige, also ich will nicht sagen, dass ich mich mit Universum beschäftige, aber mit Raumfahrt. Ich bin, wenn irgendwelche Raketen gestartet werden, begeistert. Wir haben gestern gemeinsam den Film Apollo 11 gucken dürfen und du hast am Ende gesagt, dass du das also beim ersten Mal sehr emotional angefasst gewesen bist und gestern war auch noch und ich muss sagen, dass der Moment des Startes für mich auch ich habe wirklich da gesessen und hatte die Hände vor dem Mund, was so ein oh, hoffentlich geht das mal gut, ne? Und also obwohl das alles viele Jahre her ist, man weiß, wie es ausgeht und trotzdem kann einen das noch packen. Also das ist schon, also mich kann das jedenfalls packen. Und als ich begriffen habe, dass bei dem Film reale Aufnahmen sind und keine computergenerierten, da war es natürlich noch mal ganz was anderes. Insofern ist das natürlich auch ein Thema, was mich staunen lässt, was ich auch mit Staunen verfolge. Jetzt durch die Kommerzialisierung flacht die Begeisterung so ein bisschen ab. Es ist nicht mehr so der große, die Explorer ziehen los ins Unbekannte, sondern es ist halt der 150. Raketenstart von SpaceX, der wieder irgendwie 60 Satelliten ins Weltall bringt und die landen dann auch wieder auf dieser schwimmenden kleinen Plattform. Obwohl, ja doch, das lässt mich immer noch staunen, dass das möglich ist, dass man so eine Rakete so auf so einen Ponton irgendwo mitten im Wasser landen lässt. Aber noch ein beeindruckender war diese Parallellandung von der Heavy-Variante, wo die wirklich nebeneinander, das sah echt nach Space, nach Science-Fiction aus, also und nicht nach echten Bildern.
Aber ich muss sagen, also wie normal Weltraumflug wird, das fasziniert mich auch, muss ich sagen. Also, dass die Kapseln jetzt eben nicht mehr aussehen wie so zusammengeschraubte Einzelstücke, sondern halt eher wie, schon wie Science Fiction, ne? Aber auch eben wie eine kommerzielle Flugkapsel eben. Fasziniert mich auch, die hohe Frequenz, mit der wir fliegen.
Und das ist ja alles. Das haben wir da gerade bei dem Quiz, wie viel waren das? 200?
170, 180.
Pro Monat im Durchschnitt. Das sind Dimensionen, das hat mich jetzt gerade wirklich auch. Entschuldigung.
Ja, es sind nicht 170 Starts, ne? Sondern 170 Satelliten.
Ja, aber trotzdem. Ja, gut, wenn natürlich einer dann einen Start dann 60 auf Mal bringt oder 80, aber das ist Durchschnittswert.
Ja. Was SpaceX schon schafft, ist, dass es einfach aussieht, obwohl es ein hochkomplexer Vorgang ist. Aber wenn du eben dann auch noch so ein bisschen Science Fiction magst, so wie ich zum Beispiel, hast du eben den Moment, wo du dann sagst, das eigentliche Fliegen von A nach B wird in vielen Geschichten eben zur Nebensache, sondern die haben halt irgendwie die technischen Probleme im Griff und auf der Tatsache, dass man das jetzt machen kann, kann man Geschichten im Weltall erzählen. Und was eben aktuell passiert, ist, dass es aussieht wie Routine. Auch wenn damit ist höchste Hochachtung verbunden.
Ja, ja, ne?
Also
ja.
Das heißt nicht, dass ich sage, ja, was SpaceX macht, ist einfach. Das ist so nicht gemeint. Aber sie haben das, was sie tun, zum Beispiel mit der Falcon 9, schon so weit im Griff, dass sie es quasi wöchentlich oder mehrwöchentlich schaffen können und eine enorme Erfolgsrate dabei hinbekommen haben. Und wenn bei mir im YouTube-Client auf der Glotze eben dann auftaucht, von wegen, es war wieder ein Start, den Moment des Abhebens und der Landung auf dem Schiff gucke ich bei jedem einzelnen Start immer noch.
Schön.
Und feiere das immer noch.
Schön.
Ne, so, weil das ist tatsächlich etwas, wo ich sehr fiebere mit der Welt, wie wir sie gerade erleben und was noch geht, dass wir vielleicht in diesem Jahrzehnt noch wieder Menschen auf dem Mond erleben. Das ist ein Moment, den ich kaum erwarten kann. dass wir das hoffentlich erleben. Da
und nur weil es so routiniert geht, kommen dann ja auch die nächsten Schritte. Ne? Ja, also wenn du jetzt dann denkst, wir gehen ja nicht nur zum Mond mal wieder, sondern wir gehen ja zum Mond, um zu bleiben. Ich denke da an das Hub, was dann eben auch als Station um den Mond fliegt und da uns quasi als Zwischenstation zum Mond dauerhaft dienen wird. Also da muss ich schon sagen, wenn wir dann so in 10 Jahren zurückblicken und sagen so, okay, und jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir eine dauerhafte Weltraumstation um den Mond haben. Also da taut mich schon um. Also das ist schon der nächste Schritt.
Ne? Das ist für mich auch ein Gänsehautgedanke, dass wir eine Station haben werden, die um den Mond kreist.
Mich hat ja in deinem letzten oder vorletzten, in der letzten Episode hat irgendjemand gesagt, dass man eventuell ein Teleskop auf die Rückseite des Mondes setzt.
Ja.
Das war so ein Moment, was mich richtig geflasht hat. Also ja. Das war so eine Idee, die ist so einfach. Also, ja, man kann in 3 Tagen zum Mond, man kann da auch mal reparieren, man muss da nicht irgendwie, das ist nicht, ja, einfach ist übertrieben natürlich, ne, aber das ist so, ja, das könnte man hinkriegen. Das ist jetzt keine Science Fiction. Und der Gewinn dadurch, dass man da ein festes Observatorium hat oder so, den kann ich mir wissenschaftlich auch sehr gut, also naiv vorstellen. Was sie da genau messen können, weiß ich natürlich auch nicht. Aber dass man einfach auf der Rückseite geht, wo sonst nichts ist, kein Einfluss von der Erde, kein störendes Licht oder was auch immer, dass man da nochmal ganz andere Möglichkeiten hat. Das war so ein Moment, der mich echt geflasht hat.
Ein Radioteleskop kannst du zum Beispiel sehr schön dir vorstellen dort.
Ja, also irre.
Und dass so etwas als dauerhafte Einrichtung da ist, Stationen, die dauerhaft wo Menschen dauerhaft Wissenschaft auf dem Mond und in Mondnähe betreiben, das ist für mich Gänsehaut. Und ich kann die nächsten Jahre, was das angeht, kaum erwarten.
Ja, ja.
Das ist ganz spannend. Also die Mondstation, das Gateway, das den Mond umkreisen wird, das hat, soweit ich weiß, im Moment jetzt erstmal keine großen wissenschaftlichen Aufgaben, aber dass man eine Basis dort haben wird, ist toll.
Ja. Ja, und mit neuen Herausforderungen, ne? Strahlenbelastung und so weiter, was man jetzt bei der ISS einigermaßen im Griff hat, das wird dann nochmal eine neue Herausforderung sein.
Daran wird ja auch konkret gemessen und geforscht, um zu schauen, wie man das handhabt.
Und natürlich sowas wie, was war da letztens, ein Loch in der ISS auf jeden Fall war im Prinzip ja, oder Feuer, nee, Feuer war es nicht. Man hat quasi die Rettungsboote klar gemacht und gesagt, falls wir es nicht in den Griff kriegen, in 6 Stunden sind wir wieder unten. Das kriegen wir schon hin, auf dem Mond oder bei der Mondstation. Das dauert dann länger. Also die Widerstandsfähigkeit auch für Problemfälle muss dann wahrscheinlich nochmal ein Faktor höher sein.
Ja, das man wird sich sicherlich vorbereiten müssen. Also es wird sicher interessant werden, dass man dann irgendwann, ja, soll ich es Redundanz nennen? Wahrscheinlich nicht, aber wenn du dann eben eine Mondbasis hast auf dem Mond selber, dass, falls du Probleme auf dem Mond hast, kannst du zur Station. Falls du Probleme auf der Station hast, kannst du zum Mond. Dass eben dann eben auch Raumfahrzeuge da sind, die dir das ermöglichen, quasi zu pendeln.
Ja.
Also das wird schon sehr spannend werden.
Das ist lustig, ne? Das hat ja alles nichts mit Universum eigentlich zu tun, sondern es ist wirklich der absolute Vorgarten, der Mond beispielsweise. Mars ist nochmal eine andere Ausnummer, aber das ist auch schon, da fangen ja schon an, die Dimensionen klar zu werden. Das sind eigentlich Objekte. Den Mond kann ich fast jeden Abend sehen. Guten Nacht, Mond. Oder ich freue mich, wenn er mir zuleuchtet. Mars mit dem bloßen Auge kann man auch sehen. Und die sind schon so unerreichbar. Oder nur mit riesen viel Aufwand, dass man ja entweder wahnsinnig viel Geld investieren muss oder ganz viele öffentliche Organisationen irgendwie unter einen Hut bringen muss, dass man die Kräfte bündeln muss und so weiter. Und wir reden hier über Universen und Galaxien, die um einen, kann nicht mal viel tausendfach, milliardenfach weiter weg sind und haben trotzdem irgendwie eine Vorstellung davon. Das ist ja alles irgendwie so eine Melange irgendwie aus den Dingen, die erreichbar sind, aber die schon sehr kompliziert sind, und die Dinge, die eigentlich überhaupt nicht erreichbar sind. Wo man sagen, ja, ne? Und trotzdem denkt man über irgendwie Warp-Antriebe, also oder was weiß ich hier, Raumkrümmungen und so weiter nach. Und es ist nicht so, dass das jetzt komplett außerhalb des Denkbaren ist und nur Science Fiction, sondern das ist, oder Gravitationswellen oder sowas, ja. Das wäre wahrscheinlich vor 20 Jahren, 25, 30 Jahren, hätte man das noch in den Bereich des Science Fiction gegeben, wenn du da mit einer Tonaufnahme gekommen wärst oder übrigens da kollidieren zwei schwarze Löcher und machen Huit.
Also vorhergesagt waren die früh, also ich glaube Einstein hat die schon auch postuliert, Gravitationswellen, aber da sie messtechnisch in den Bereich kommen, dass man es auch erfassen kann, ja, erst seit kurzem. Aber ich meine, das ist natürlich irgendwie so das zutiefst Menschliche, ne? Dass wir mit unserer Neugier immer hinter die nächste Grenze gehen und immer weiter. Und da auch nicht aufhören, weil wir könnten ja jetzt auch sagen, ne, was bringt uns das jetzt noch? Ne? Also das Leben auf der Erde wird nicht dadurch besser, dass wir wissen, ob es schwarze Löcher gibt und ob die kollidieren oder nicht kollidieren. Davon haben wir wahrscheinlich, also erst auf absehbarer Zeit haben wir davon nichts.
Bringt das Frieden auf die Erde?
Nee. Bringt das Brot auf den Tisch auch nicht. Auch, ne? Ja. Aber dass wir trotzdem diese Zusammenhänge versuchen zu verstehen, fasziniert mich auch wahnsinnig. Ne? Also manchmal denke ich so, ich bin jetzt kein besonders gläubiger Mensch, aber manchmal denke ich so, der liebe Gott sitzt da oben und schüttelt auch so den Kopf und ist ein bisschen zufrieden mit uns, dass wir Dinge erreicht und verstanden haben im ganz Kleinen und im ganz Großen, wo er gesagt hat, also dafür habe ich ihnen eigentlich keine Sinne gegeben, ne? Dass sie das noch erfassen, diese kreativen kleinen Kreaturen, ist schon ganz gut, haben sie gut hingekriegt. Finde ich schon, macht mich schon stolz. Also genauso wie die Raumfahrt mich natürlich stolz macht, so dass wir als Menschen es geschafft haben, auf den Mond zu kommen, finde ich es einfach auch, also wirklich, ja, ich bin jetzt kein Mensch, der oft über Stolz spricht, aber dass wir so viel schon verstanden haben, zugegeben, da ist noch ganz, ganz viel zu entdecken, aber das macht mich schon ganz, ganz stolz, muss ich sagen.
Wobei mich tatsächlich, um nochmal auf den Film zurückzukommen, gestern hat mich wieder am allermeisten fasziniert, diese Fähigkeit, diese ganzen Menschen und die Fähigkeiten, die da notwendig sind, also die Biologen, die Mediziner, die was weiß ich, die Triebwerkstechniker, die Chemiker,
ja, ja.
Das alles
zusammenzubringen. Ne?
Zusammenzubringen.
Also
wie ist das möglich?
Und wir scheitern jetzt an so kleinen Aufgaben. Ja, ne? Also wir müssen Verbrenner loswerden, kriegen wir in Deutschland
nicht geregelt.
Aber wir brauchen doch für den und den die Ausnahme und doch die arme Industrie, wenn die, dann geht alles zu Grund, kriegen wir nicht gewuppt, ne? Nee. Aber da war ein Moment, wo wir gesagt haben, also zugegebenerweise natürlich auch politisch aufgeladene Situation und wir wollten natürlich auch beweisen, dass das kommunistische System unterlegen ist. Alles klar, aber trotzdem fasziniert mich genau das auch. Deswegen sage ich mal, wenn ich darüber rede, also für mich die Mondlandung, Mankind's Finest Hour. Also das war wirklich die Stunde, wo wir alles, was wir können. Ich habe es ja gestern auch in der Moderation gesagt, das war der erste Moment, wo das überhaupt möglich war. Du musstest die finanziellen Mittel haben und den politischen Willen. Das kam da zusammen. Du musstest die technologischen Möglichkeiten haben, die gab es gerade da so. Ne? Also den ersten Computer, der noch völlig rudimentär wäre, aber du brauchtest, um diese Programme ablaufen zu lassen. Das hättest du mit der Hand nicht mehr steuern können. Und natürlich auch die Menschen, letztendlich dann auch die Astronauten, die sagen, okay, wir riskieren auch unser Leben, wenn es darauf ankommt. Da ist alles zusammengekommen. Alles haben wir in die Waagschale geworfen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und manchmal wünscht man sich, wenn wir uns jetzt die Erde angucken, an was für Kleinigkeiten wir verzweifeln, dass wir nochmal zusammenkommen und sagen, mit allem Mann, wir fliegen zum Mars. So.
All on board. All hands on board. So wirklich so ein gemeinsames Ziel, was jetzt nicht Zerstörung ist, sondern Exploration, Erkunden. Beim Zerstören sind wir ja irgendwie ganz, ganz wunderbare Entwickler. Also noch perfidere Bomben bauen ist ja gar kein Problem. Ja. Aber vielleicht mal was anderes entwickeln, was jetzt nicht der Zerstörung dient, sondern dem Gewinn sozusagen. Ja, das ist schon. Ich glaube, also um das noch mit einer Anekdote oder mit einem Halbwissen aufzufüllen, ich glaube, das, was wir unter moderner Projektplanung so kennen, das ist ein Abfallprodukt aus dieser Apollo-Ära, weil die einfach gar nicht anders konnten, als verschiedene Dinge parallel ablaufen zu lassen. Und dann auch, du hast es, glaube ich, auch erwähnt in deiner letzten Ausgabe, Lars, den Begriff des kritischen Pfades.
Kritischer Pfad,
Critical Path Analysis, das ist ja, das kommt irgendwie auch daher. Also ich habe mich da mal eine Weile näher mit beschäftigt, weil mich Prozessplanung einfach oder Projektplanung einfach so in seiner, ich stehe auch immer vor großen Baustellen. Und dann denke ich, woher weiß denn jetzt dieser Mensch, dass er das Rohr von da nach da tragen muss? Und da kommt der Schweißer und hat schon sein Gerät. Woher weiß denn, wer steht denn da morgens und gibt denen die Anweisung? Ich erlebe in meiner Bürowelt ein totales Durcheinander. Jeder macht irgendwas, alle machen mit, keiner, was er soll. Es gibt andere Prozesse, die sind wirklich gesteuert, damit am Ende ein gemeinsames Ergebnis dabei rauskommt. Das würde ich mir manchmal so wünschen, weil man dann auch gemeinsam feiern kann. Ich will mir keine Zigarre anzünden, aber ich würde trotzdem sagen, das haben wir als Team geschafft, diesen Spirit zu spüren. Das würde ich dafür bin ich ein bisschen neidisch, dass andere das so haben.
Geht mir auch so. Sollen wir nochmal zu der Ausstellung?
Ja, wir sind ganz weit weg, genau. Kommen wir lieber nochmal dazu.
Bei Mondlandung hat er überhaupt keine Rolle gespielt, ne? Oder? Habe ich irgendwas übersehen? Der Mars kam vor.
Im Quiz mit den Abdrücken, die Fußabdrücke. Okay. Aber das ist wirklich ganz, ganz klein. Ne? Ja, was ist mit dem Mars? War der jetzt hier auch?
Ganz am Ende, glaube ich, vor der Meditationskammer wäre was gewesen, wo man irgendwas mit Mars hätte machen können.
Dass man vielleicht anders auf dem Mars denkt darüber.
Ach so, ja, das hatte ich als Thema als zweites angekreuzt, sozusagen, gedanklich. Warum soll ich denn auf dem Mars anders denken? Das würde mich...
Ich bin dran vorbeigelaufen.
Ich auch.
Das müssen wir jetzt als Teaser lassen.
Okay,
besucht die MMS.
Schreibt sie die Kommentare.
Und erzählt es uns.
Findet raus, warum man auf dem Mars anders denkt.
Anders denkt.
Ganz hinten vor dem Meditationszelt. Ja, ich fand die Ausstellung, muss ich sagen, ganz gut. Schön gezeigt, welche Sinne wir denn haben für den Kosmos, welche Möglichkeiten wir haben, was wir da schon entdeckt haben. Sicherlich nicht vollständig, aber schon mal so ein paar Schlaglichter. Ich fand schön, dass auch die Frage gestellt wurde oder beantwortet wurde, was bringt uns das hier? Denn zum Beispiel was uns so fasziniert hat, die beiden Satelliten mit der Gravitationsanziehung, damit kann man ja den Klimawandel beispielsweise auch messbar machen. Wo verschwindet Wasser oder wo bewegt sich Wasser hin? Dass es also nicht alles abstrakt ist und brotlos hier, sondern auch was für die Erde bringt.
Die Geschichte mit der Vermessung, also dieses, wo man Gaia quasi nochmal in vereinfachter Art und Weise, also das Prinzip Gaia in vereinfachter Weise nachgebaut hat oder ein Modell, um das irgendwie das Prinzip zu erklären, war auch sehr schön. Ich habe irgendwo hier auch gelesen, was bringt uns das oder was Teflonpfanne ist ja eben das klassische Beispiel, was ja gar nicht stimmt. Eher die Projektplanung ist, können wir sagen, das hat uns die Raumfahrt gebracht. Oder die Computer vielleicht.
Ja, Satelliten, ne? Also ja. Satellitenkommunikation,
ja,
Satellitenüberwachung.
Das ist so selbstverständlich.
Das ist selbstverständlich geworden, aber wenn es weg wäre, würden wir ganz schön auf dem Schlauch stehen. Ne? GPS,
genau.
Da will keiner mehr
darauf verzichten wollen.
Wettervorhersage.
Wettervorhersage, ja.
Ja, die teilweise ja auf die Minute genau läuft inzwischen. Also ich bin immer fasziniert. Aber das stimmt, dieses heldenhafte Astronautik oder so, das war jetzt hier nicht, ne? Bis auf die Klo-Türschilder, das sind tatsächlich Astronauten.
Ach so, hab ich nicht gesehen.
Astronautin und Astronaut, die haben also einen Helm auf. Ansonsten war jetzt hier nicht, wie man bei manchen Weltraumausstellungen, ich sag mal so ein Druckanzug oder eine Kapsel oder sowas, haben wir alles schon mal gesehen. Wir haben ja auch mal in so einer Kapsel drin gesessen und ich bin nicht wieder rausgekommen. Du liegst da wie so ein Baby in so einem Maxi-Cosi und wie willst du da wieder rauskommen?
Was haben sie gemacht? Haben sie sich rausgeschnitten? Ja,
Lars hat mich rausgehoben.
Okay.
Das ist wirklich, es geht nicht um das menschliche Abenteuer, also nicht das körperliche Abenteuer, sondern es ist mehr so...
Ja, es ist keine Raumfahrtausstellung, sondern unser Universum.
Ja, ja, ja.
Also der Fokus liegt eindeutig da auf dem Universum und nicht auf der Raumfahrt.
Es wird auch voll eingelöst, ne?
Ja.
Das stimmt.
Aber dann muss ich jetzt auch gerade feststellen, also wenn es ums Universum geht, die Frage, wo war der Anfang? Also Urknall, habt ihr irgendwas zum Urknall gesehen? Haben wir nicht gesehen. Eine Expansion, haben wir was über Expansion gelernt?
Nee.
Auch nicht, ne?
Nee.
Wie endet das Universum? Gibt es ein Ende? Wird es ein Ende haben? Und wo liegt das? Also ich, das ist jetzt keine Kritik, ne? Ich stelle es nur gerade fest. Also wenn man so ein Objekt betrachtet, könnte man ja die Frage stellen, wo kommt's her? Ne?
Wo geht's hin?
Ja. Ich glaube, die Aussteller oder die Ausstellungsmacher sind natürlich mal sehr stark darauf angewiesen, dass sie Exponate bekommen. Ne? Also das Thema steht ja fest, das ist ja das Thema des Wissenschaftsjahres. Und dann gibt es einen Call, wo nach Exponaten gefragt wird. Also der fliegt auch manchmal an mir vorbei, aber bisher passte der halt noch nie, dass ich auch mich hätte beteiligen können. Und wenn dann natürlich nichts kommt dazu, zu der Frage, kannst du natürlich auch nicht viel machen. Ne? Wobei du natürlich hier irgendwie so konzeptionell, so wie hier am Anfang, könntest du natürlich da auch nochmal dieses Thema aufgreifen. Finde ich jetzt interessant, bemerkenswert, dass das nicht irgendwie thematisiert ist.
Jetzt, wo du es ansprichst?
Ich würde es als eine Momentaufnahme, dass jetzt, ich finde, wir sehen sehr viel vom Jetzt. Einmal, wie ist das Universum jetzt gerade? Und also das, so wie ich den dunklen und den hellen Bereich sehe, das eine war eben so, dass der Bereich des Universums und das andere ist die menschliche Perspektive von der Erde da drauf. Aber jetzt nicht so in 30 Jahren werden wir dies und das tun, sondern ich empfinde das sehr als im Hier und Jetzt. Was tun wir jetzt gerade? Woran arbeiten wir jetzt gerade? Woran forschen wir jetzt gerade?
Ja. Ja gut, aber die Eigenschaft des Universums ist ja so, je weiter du guckst, desto weiter guckst du auch in die Vergangenheit. Ja. Also du kannst ja auch heute schon sehr aktuell in die Vergangenheit gucken. Also dieses Thema hätte ja durchaus auch eine Rolle spielen können,
wenn
du gewollt hättest. Aber muss ja auch vielleicht nicht, also vollständig kannst du das ja eh nicht.
Man kann das Universum nicht vollständig abbilden, also wirklich.
Ja. Ich habe
jetzt mal Mühe geben.
Dies ist nicht dieses Kreuzfahrtschiff Elizabeth oder so. So viel Platz haben wir nicht.
Nein, aber das fällt schon auf. Also die Frage, wo ist Anfang, wo ist Ende, wo kommt das überhaupt her? Die bleibt offen. Es ist ganz interessant. Also es ist wirklich wie so ein Abbild dessen, was jetzt gerade gemacht werden kann, technische Art, was gewusst werden kann, ne? Wo man neue Sinne entwickelt hat, Gravitationswellen. Ein Abbild dessen, was jetzt gerade...
Ich finde zum Beispiel die Entwicklung von unserem Universum ist ja die, also zumindest ist das die gängige Annahme, dass wir vom Urknall, da war der Moment des Beginns quasi. Und wenn man sich die Expansion anguckt, dann stellt man ja fest, dass die Expansion sogar beschleunigt ist. Das ist ja etwas, was man nicht erwarten würde. Ne? Also, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt. Man würde eher sagen, dadurch, dass ja auch noch Masse in dem Universum ist, da bremst sich möglicherweise so ein bisschen ab oder so. Und diese beschleunigte Expansion, die ist so ein Mysterium. Ne? Also da weiß man gar nicht, woran das liegen mag. Ne? Was ist die Kraft, die da dran zieht? Also warum expandiert die schneller? Und die Geschichte könnte man eigentlich auch, hätte man toll erzählen können, so sagen. Also das sind so viele offene Fragen. Ne? So viele Generationen von Forscherinnen und Forscher können dann noch kommen und sich damit beschäftigen. Aber möglicherweise ist dieser Gedanke sowieso in der Ausstellung. Ne? Also man hat so viele Sinne, so viele Satelliten, so viele Ideen, möglicherweise.
Und wir haben wieder nicht alles gesehen.
Wir haben wieder nicht alles gesehen, vor allem nicht alles gelesen.
Genau, vielleicht kommt gleich ein Lotse vorbei und sagt, ach, das Thema, ja, kommt hier, ne, da. Und,
also der Treiber der beschleunigten Expansion mag ja die dunkle Energie sein.
Also da gibt es da Working Assumptions, ne? Also wirklich so Arbeitshypothesen. Aber okay, vielleicht bin ich halt auch deswegen Physiker geworden, weil mich gerade diese offenen Fragen natürlich wahnsinnig faszinieren. Und sowas treibt mich natürlich in die Forschung. Möglicherweise kommen andere Leute hier eher rein und wollen Dinge erklärt bekommen und nicht noch mehr Fragen mit nach Hause nehmen. Also von daher ist es vielleicht auch eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, wir zeigen euch mal, was wir schon verstanden haben und nicht, was noch alles völlig unklar ist.
Ich merke gerade, dass ich diese Fragen, also die brennen bei mir gar nicht so sehr, weil dann, ich würde ja sofort die nächste Frage stellen, was ist denn, also wenn das Universum irgendwie so ein ein Klumpen Materie ist, der sich da irgendwie so ausdehnt. Was ist denn drumherum?
Gute Frage.
In welchem Aquarium ist denn dieses Szenario drin?
Ja.
Also ich komme von einer Beobachtung oder einem Phänomen ins nächste, ins nächste, ins nächste. Sowohl räumlich als auch zeitlich. Was war vorher, was ist hinterher? Ich habe schon dreimal gesagt, mir platzt das Gehirn, wenn ich in diesen Dimensionen überhaupt versuche zu denken. Und ich habe mich sehr früh damit irgendwie zufrieden gegeben, zu sagen, verstehe ich sowieso nicht. Kann ich staunen drüber, aber verstehen?
Ja, das ist möglicherweise meine Physikerausbildung, dass ich halt immer bei bestehenden Modellen mich frage, wo passt es denn noch nicht? Ne? Also wo ist der Punkt, wo man dieses Modell angreifen kann? Und wenn man jetzt sagt so, ja gut, ist fertig. Ne? Wir wissen, wir haben hier dieses Universum und da sind die Sterne drin, da ist die Masse, fertig. Ja, dann habe ich natürlich sofort dieses etwas ungute Gefühl, dass ich sage, ja, ehrlich gesagt, ist nicht fertig, weil wir verstehen noch gar nicht, warum es sich beschleunigt ausdehnt. So, da muss ich natürlich den Finger drauf oder meinen Blick drauf lenken und sagen, okay, da müssen wir daran aber arbeiten, ne? Weil ansonsten haben wir es nicht verstanden. Und wenn du das dann verstanden hast, dann kommt die nächste Frage. Deswegen, unser kritisches Denken in der Wissenschaft ist ja immer, dass du aufbohrst und sagst, wo stimmt's noch nicht, wo ist die Lücke?
Vollblutwissenschaftler spricht da.
Zumindest die Schule, die ich durchlaufen bin.
Ja, ist ja auch eine gute Schule. Also dieses sich zufrieden geben und sagen, ja, kann ich nicht, verstehe ich nicht, ist mir zu hoch, ist mir zu groß, lasse ich einfach sein, wie es ist. Gefällt mir persönlich auch nicht irgendwie, weil mir da die Neugier einfach abhanden kommt, die ich eigentlich feiere. Aber andererseits ist mein Intellekt nicht in der Lage, es zu fassen, und bevor ich mir damit den Kopf kaputt mache, lasse ich es einfach.
Ja, ich kann auf mehreren Ebenen, weil ich bin auch sehr glücklich, wenn ich Dinge verstanden habe. Ne? Also sagen wir mal, dass wir zum Mond fliegen können, ist ja schön, weil wir Keplersche Gesetze so gut verstanden haben und wissen, wann ist der Mond wo. Das heißt, wir müssen mit der Rakete in die Richtung fliegen, damit der Mond dann auch da ist, wenn wir da hinkommen. Und damit kann ich sehr zufrieden sein, auch wenn ich natürlich weiß, okay, da sind natürlich dann so Nuancen, die sind dann noch nicht mitberechnet, ne? Aber die können wir dann technisch ausgleichen. Dann machen wir halt den Landungsschub, machen wir ein bisschen länger so und gucken
oder
dann,
man wie legt nochmal 10% genau, Fehlerrate drauf.
Dann sagt halt Armstrong, so, ja, also dass die Landefähre hätte uns mitten in so einen Krater gelenkt. Was habt ihr da gemacht? Ich musste nochmal manuell ein bisschen gegensteuern und ein bisschen weiterfliegen.
Ja. Und der hat noch für 18 Sekunden Sprit oder irgendwie sowas. Ja, also ganz, ganz wenig. Also,
sonst aber trotzdem hat unser Verständnis uns ja so weit gebracht, dass wir auf dem Ding landen können. Ne? Und dann kannst du kannst du stolz drauf sein und sagen, okay, so weit stimmen die Modelle, aber wenn du ganz genau hinguckst, dann passt es noch nicht so genau.
Aber interessant war ja auch die Tatsache, dass er von der Leiter runtergestiegen ist und gesagt, wir sind doch nicht so tief eingesunken, wie wir befürchtet hatten. Weil sie nicht wussten, wie weich ist denn der Boden und vielleicht sinken sie bis zum...
Es gab Befürchtungen, das ganze Ding einfach verschwindet. Genau. Also man wusste eben nicht, was dort ist. Man hat halt eine dünne, staubige Schicht auf einem sehr harten, Körper, ähnlich wie man es damals auch zum Beispiel bei Churyumov Gerasimenko bei dem Kometen festgestellt hat, dass unter dieser Staubschicht enorm hartes Material war. Konnte man noch nicht wissen. Man war noch nicht da. Das ist.
Aber es gab doch schon robotische Erkundung, oder? Gab es die vorher nicht?
Ja, aber das heißt eben nicht, dass es überall so ist. Du hast eine Momentaufnahme wenigen Punkten, wo du gewesen bist. Es sind ja auch nicht alle Versuche, dort robotisch zu landen, gelungen. Also es waren noch nicht so wahnsinnig viele.
Nee. Und die Eagle war natürlich ungleich schwerer. Ja. Ne? Also die Mondlandefähre, die dann da aufgesetzt hat. Das war ja das erste Mal, dass wieder davon starten wollte, da war die ganze Masse von den Triebwerken, vom Sprit, zwei Menschen mit Versorgung und so.
Samples,
war schon eine andere Nummer.
Also das ist völlig irre.
Ja. Und wenn du sagst, was ist außerhalb des Universums, ich stelle mir an der Stelle Schaum vor und die Blasen sind Universen.
Ach. Und das Ganze passiert in der Badewanne.
Oder in der kosmischen.
In der kosmischen Badewanne.
Die Existenz dieser kosmischen Badewanne ist rein hypothetisch.
Naja, also, gut, aber irgendeine Hilfskonstruktion.
Also ich stelle mir Schaum vor, dass es viele Universen gibt und ob das noch in irgendwas Größerem drin ist, da habe ich noch keine Idee zu.
Vielleicht sind wir ja tatsächlich nur in kosmischen Dimensionen mit allem, was wir hier so denken, tun, machen, ein Reiskorn. Wer weiß.
Ich wäre nicht verwundert.
Würde aber auch nichts ändern an meinem,
nein,
das, an meinem daily, täglichen Daily Struggle. Es fällt kein deutsches Wort dafür ein. Täglicher.
Seht ihr das nicht mal in Min korrekt, dass ein Wissenschaftler im Fernsehen gesagt hat oder irgendjemand gesagt hat, das werden wir niemals wissen, was außerhalb von unserem Universum ist, deswegen brauchen wir uns darüber keine Gedanken machen, und dass sich das geärgert hat, Nikolas? Mich hat es auch geärgert.
Aber das ist genau meine Meinung.
Sie ärgert mich. So. Ich finde, der Gedanke und die Frage ist absolut erlaubt. Es war auch immer erlaubt herauszufinden, was hinter der nächsten Tür ist. Oder zu forschen, was ist hinter dem Meer, und schauen, was passiert, wenn ich dahin segel oder mir Gedanken darüber mache, was dort ist. Bei dem Universum ist wahrscheinlich irgendwo der Moment da, wo wir wahrscheinlich niemals da irgendwie durchbrechen können, hinter diese Tür lugen. Aber ich finde, darüber nachzudenken, was dort ist oder sein könnte, das ist
absolut valide. Wenn man euch ein Schloss schenken würde.
Was?
Wenn man euch ein Schloss schenken würde und da wäre irgendwo eine Tür, wo drin steht, diese Tür nicht öffnen. Ja? Gefahr, Danger oder sowas. Dann würde ich sagen, ja, lass ich doch zu. Ich wohne ja hier gut. Ich habe alles, was ich brauche. Warum soll ich denn diese Tür öffnen? Ihr würdet keine Ruhe geben, wahrscheinlich, bis ihr wisst, was hinter der Tür ist. Und wenn es nur die Badewanne ist mit den Schaumblasen.
So.
Es war schlimmer, es war mein Vater, der mir das gesagt hat.
Oh, das tut mir leid.
Der hatte nämlich als Physiker gesagt, weil ich als Kind auch gefragt habe, was war vor dem Urknall, und da hat er gesagt, die Frage macht keinen Sinn zu stellen, weil da weder Raum noch Zeit war. Und das hat mich natürlich geärgert, aber gleichzeitig natürlich auch motiviert zu sagen, also irgendwie, das finde ich irgendwie, man sollte jede Frage stellen. So meinte mein Vater das natürlich auch nicht. Er wollte mir nur klar machen, dass wenn es keinen Raum und keine Zeit gibt, macht es natürlich wenig Sinn, sich darüber nachzudenken, was passiert dahinter. Damit hat er natürlich recht gehabt. Ich habe so verstanden, dass man die Frage nicht stellen darf, aber das würde ich heute natürlich auch nicht
sagen. Also ich assoziiere es tatsächlich noch mit, aber es mag jetzt absolut falsch sein, der Disclaimer, ich assoziiere das mit Harald Lesch. Das müsste ich aber tatsächlich einmal nachgucken.
Okay. Ist das, was wir jetzt hier machen, ist das die Absicht dieser Ausstellung, dass man fasziniert ist und so ein bisschen darüber nachdenkt, wie unbedeutend das so alles ist, was wir hier so tun, oder wie unbegreiflich das ist, was da draußen noch so ist, und das, wie wenig wir eigentlich verstanden haben. Ist das vielleicht der Zweck dieser Ausstellung?
Also, dass das Unbegreifliche hier greifbar wird, um das ein bisschen sprachlich Unsinniges zu treiben. Das, ja, das ist, wird mir, also ich wusste es ohnehin schon, aber hier werden wir nochmal an Beispielen und Größenordnungen, diese Abbildung, ne, unsere Galaxie, unser Sonnensystem in den Galaxien von 1000, das dann nochmal wieder von 1000 und so. Also wie gesagt, ich habe als Kind schon vor dem Poster gestanden und Augen und Mund war offen, Ohren nicht.
Ich möchte da auf einige der Zitate hier noch mal kurz zurückkommen. Die Kosmologie stellt uns vor die tiefsten Geheimnisse, Fragen, die einst nur in Religion und Mythos behandelt wurden.
Ja.
Was hatten wir denn noch? Ich hatte gerade noch. Dann das Spiel fängt erst an, wenn man die Regeln kennt. Auch das, wir wollen die Regeln herausfinden. Es gibt keine größere Herausforderung als das Studium des Universums. Hier ist überall die Suche, und die Sache mit den Fragestellungen des Universums taucht in diesen Zitaten immer wieder auf, und das finde ich ist ein großer Punkt.
Gerade das mit dem Glauben zitiert hast, das ist ja etwas, wo ich die Wissenschaft dafür feiere, dass ich manche Dinge nicht mehr glauben muss, sondern dass ich Erklärungen dafür habe, zum Beispiel Big Bang oder so, ne? Also ich muss nicht an die Schöpfung glauben. Ich kann das naturwissenschaftlich erklären, ich kann aber an die Schöpfung glauben. Niemand hindert mich ja daran, dass ich sage, ich glaube das aber so, dass es so ist. Solange ich jetzt nicht eine Mission habe und sage, Nikolas, deine Theorie vom Big Bang, die kannst du mal vergessen, ich weiß es besser, es ist in 7 Tagen entstanden und die Welt ist irgendwie, was war das noch? Eine rosa Schildkröte auf dem Rücken eines Elefanten oder irgendwie sowas. Ja. Aber das, ich muss nicht glauben, weil ich schon ganz viel Erklärungs bekommen habe, aber ich dürfte aber, wenn ich so wollte.
Wer hat auf den Knopf gedrückt, der den Urknall auslöste? An der Stelle wird es dann gemein.
Nee, aber das ist doch genau, was war, das ist ja die Frage, das Thema von Vater und Sohn Wörl. Ne? Wobei,
ja, ich wenn, meine, wenn, aber, wenn letztendlich wir keine, kannst du auch da in eine Glaubensfrage zurückfallen, das meinte ich.
Ja, genau.
Ne? So, dass du sagst, ja, die Schöpfungsgeschichte ist eine Metapher und mit dieser Woche und so weiter, aber irgendjemand hat mal was ausgelöst und die Schöpfung begann mit dem Urknall. Und damit kann man eben auch immer noch als Gläubiger glücklich damit sein, theoretisch, oder und sagen, genau. Ja, du brauchst den Gott aber immer noch. So, ich selber bin nicht dieser Ansicht, aber.
Ich meine, das kannst du bei diesen ganzen physikalischen Konstanten, ne, so wie wir mit dem schwarzen Loch ganz am Anfang rumgespielt haben, mit den Schiebereglern und der da eingestellt hat, wenn du jetzt die physikalischen Konstanten hier anguckst und du würdest so ein Bild haben vom Universum und du würdest nur winzige bisschen die Regler verschieben, dann fliegt das hier alles um die Ohren. Ne? Also Gravitationskonstante ein bisschen anders, nur noch ein Klumpen oder alles fliegt auseinander, Planeten bilden sich nicht. Also ist ganz fein justiert. Dann bist du ja auch schon wieder bei religiösem Glauben und könntest sagen, ja, da muss schon einer gewesen sein, der sehr genau die Zahlen eingetippt hat.
Andererseits, wenn es nicht so genau wäre, dann gäbe es uns ja
genau, gar nicht. Genau, da würden wir gar nicht drüber nachdenken.
Dafür sind vielleicht 2000 Universen im Schaum um uns herum, wo das nicht geklappt hat.
Genau.
Hier wurden gerade Fahnen reingeschleppt. Ich glaube, die schließen.
Ich habe gerade Viertel vor. Also wir sollten langsam zum Ende kommen. Obwohl, ja, was du gerade gefragt hast, ist die Ausstellung, hat die vielleicht als Unterziel was anzuregen, also jetzt nicht nur Wissenschaft und Technik und kennenzulernen, sondern auch ein bisschen so Philosophie anzuregen. Vielleicht, wenn Kinder hier durchgehen, zu fragen, Mama, ne, was war denn vorher? Oder Papa, was war denn vorher? Oder wieso ist das so weit weg? Oder so. Und dieses Staunen irgendwie auszulösen, also das, glaube ich, das schafft sie sehr gut.
Also Ausstellungen wie diese, die gab es zu meiner Kindheit nicht, aber ich habe mit meinem Vater Planetarien, Sternwarten besucht, ich habe Zeitschriften gelesen, Fernsehsendungen geguckt, die es viel zu wenig gab, die sich mit Wissenschaft beschäftigt haben. Solche Dinge haben mich zum Physikstudium gebracht, würde ich sagen.
Wow.
Also und von daher denke ich, das ist ein valider Ansatz, Menschen für Wissenschaft zu begeistern. Eine Ehrfurcht, also ich will gar nicht Ehrfurcht vor der Wissenschaft haben, aber so eine Demut und zu sagen, oh toll, was wir alles schon rausgefunden haben, wie weit wir schon geguckt haben. Ich glaube, das gelingt hier ganz gut, muss ich sagen.
Und wenn ich denke, was der Zweck der MS-Wissenschaft ist mit ihren Ausstellungen, würde ich an der Stelle sagen, zielvoll erreicht.
Das haben wir ja schon immer gesagt in den Jahren, ne? Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie wahnsinnig in die Tiefe zu gehen und dann hier als neuer Experte für, in diesem Fall, Kosmologie rauszugehen oder was haben wir sonst, Arbeitswelten hatten wir ja auch schon mal so rauszugehen, sondern einfach mal ein Bewusstsein für das Feld, für das Forschungsfeld zu erschaffen. Und das ist gut gelungen. Also mir hat es sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Da ist noch mehr.
Genau, also wirklich eine von den Ausstellungen, du hast gerade am Anfang schon gesagt, du weißt gar nicht mehr, wie viele wir schon gesehen haben, also die ist weit vorne bei mir, muss ich sagen. Also die untereinander zu vergleichen ist immer ein bisschen ungerecht,
weil das kann man gar
der
nicht.
Standen wir jetzt näher auch thematisch, deswegen, aber ich hat mir sehr gut gefallen, also kann ich sehr empfehlen, wenn die, also die startet ja jetzt von hier Richtung Oberhausen, Krefeld und dann geht's noch in den Süden. Mhm. Ihr habt also alles, was unterhalb des südlicher vom Ruhrgebiet ist, noch die Gelegenheit, euch das hier anzugucken. Auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich auf jeden Fall tun, ja.
Ist kostenlos, man muss sich nicht anmelden, es gibt eine Möglichkeit, es ist eine relativ steile Treppe, die muss man nehmen, aber wenn man gehbehindert ist oder Probleme hat, dann gibt es auch so einen Aufzug, der dann den Lotsen. An dem Geländer kann so eine Plattform rauf und runter gefahren werden.
Ja.
Muss man sich anmelden oder Bescheid sagen. Also das geht jetzt nicht so im Vorbeigehen, aber die Lotsen hier und die Lotsinnen, die ja hier auch unterwegs sind, die helfen da sicherlich gerne. Das ist gar kein Problem. Wie gesagt, es gibt auch Eis. Man kann auch seine Kinder hier losschicken und sich selber hier hinsetzen, Kaffee trinken.
Also.
Aber das wäre echt vertane Zeit. Also es wäre versäumt. Ja, dickes Dankeschön an die Macherinnen und Macher dieser Ausstellung, dieses Schiffes. Das war dieses Jahr wieder großartig. Ein dickes Dankeschön aber auch an euch, an eure fachkundige Begleitung. Der Doktor, der Physik, der uns hier, der Nikolaus Wörl, der muss sich nicht umgucken, du bist gemeint, ja.
Darf ich noch einen Kommentar machen gerade, weil natürlich mir gerade noch einfällt, die MS Wissenschaft findet nicht nur hier auf dem Schiff statt, sondern es gibt noch so Rahmenprogramme. Mhm. Ne? Und das haben wir in diesem Jahr dann auch erlebt und sogar auch aktiv mitgemacht. Ja, ihr wart sozusagen bei der Schöpfungsgeschichte dabei, denn im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal dieses Zelt wahrgenommen, was oben an Deck steht. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wofür steht eigentlich dieses Zelt da? Gibt es hier auch noch Rahmenveranstaltungen? Und dann habe ich die mal angerufen und dann sind wir ins Gespräch gekommen und da hat sich dann raus ergeben, dass Lars und ich gestern halt eine Veranstaltung hier moderiert haben, wo wir eben diesen Film geguckt haben, Apollo 11. Aber da gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Also Wissenschaftlerinnen sind hier an Bord manchmal und erklären aus den Städten, wo die MS-Wissenschaft dann liegt, Forschung zu dem entsprechenden Thema. Ich habe in der nächsten Woche noch ein Pub-Quiz und hier wird das nächste
Instagram-Foto gemacht. Genau.
Auch im Rahmen der MS-Wissenschaft. Also abgesehen von der Ausstellung, die auch super ist, gibt es auch noch ein tolles Rahmenprogramm. Guckt dann immer vor Ort, was da noch stattfindet. Also da sind manchmal wirklich tolle Veranstaltungen. Ich glaube, in Bonn oder Köln sind auch Astronauten da, glaube ich.
Ach so, das hatte ich noch nicht gesehen. Aber was ich sagen kann, ist unter ms-wissenschaft.de kann man das Programm nachgucken.
Sehr gut.
Das werde ich selber dann auch tun.
Ja, jetzt habe ich die Abmoderation kaputt gemacht, aber die ist in meinem Fall auch nicht so wichtig. Ja, also ich war wieder gerne dabei, nächste bei mich auch wieder dabei.
Ich habe ja auch keine gescheite Anmoderation hinbekommen, weil mir meine wunderbaren Gedanken ja entfallen waren wieder. Aber naja, wir hatten ja vorher.
Viel wichtiger ist die Abmoderation von Lars, denn wenn ihr in diese Themen tiefer einsteigen wollt, dann empfehlen wir absolut.
Ich lehne mich jetzt zurück.
Den Podcast auf Distanz. Wahrscheinlich zu jedem Exponat, zu vielen von diesen Exponaten gibt es Folgen von ihm.
Ja, speziell zu Astronomie und Raumfahrt, Gespräche mit Fachleuten, also Fachmenschen, neuerdings viele Interviews, auch gemischte, also wenn du irgendwo auf einer Veranstaltung bist mit ganz vielen verschiedenen Leuten und finde ich, also
ja, das
kam mir irgendwie neu vor.
Aber hatte sich die letzten Male so ergeben, aber so auf Messen und so weiter gab es das eigentlich schon immer wieder mal. Es war jetzt in der Frequenz die letzten Male etwas mehr. Die nächsten Episoden werden, was das angeht, etwas ruhiger und weniger arbeitsreich.
Ja, okay. Also die Postproduktion raubt dann doch einiges an
Zeit. Also nächste Episode ist ein Forschungssatellit von der Hochschule Bremen. Da habe ich nur zwei Gespräche geführt. Das heißt, das ist ein bisschen einfacher im Schnitt.
Okay, also für Menschen, die Astronomie und Raumfahrt noch näher verfolgen möchten, auf distanz.de. Für Menschen, die ganz allgemein die Wissenschaft humorvoll präsentiert bekommen möchten und sehr persönlich auch eine Mischung aus Personal Podcast, Wissenschaftspodcast zu verschiedenen Themen, aber auch Bühnenshows, Vorträge, früher auch Science Slam, jetzt glaube ich nicht mehr so sehr. Methodisch inkorrekt, auf jeden Fall auch ein Hörgenuss, wie nennt man das denn? Ein Kleinod, ein Großod, ihr seid ja schon nicht mehr klein.
Eine Ohrenpraline.
Eine Ohrenpraline.
Du Scheiße.
Eine koffeinfreie Ohrenpraline.
Okay, das schreibe ich mir auf eine Visitenkarte. Lebende Ohrenpraline. Oh Gott, irgendwie klingt das falsch.
Und an die Hörenden hier, die sich jetzt die ganze Zeit mit uns durch die Ausstellung bewegt haben, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, für das Interesse, für die Ausdauer auch. Und wir haben noch ein paar andere Audios aufgenommen in den letzten Jahren. Also wem das hier gefallen hat, der kann ja vielleicht auch mal in eine der anderen MS-Wissenschaft-Episoden reinhören und wenn es das Universum will, machen wir das vielleicht nächstes Jahr wieder. Mal gucken. Bis dahin oder ich lasse das mit dir. Das hört man an anderen Stellen. Bis dahin vielleicht alles Gute und Dankeschön fürs Dabeisein. Tschüss zusammen.
Tschüss.